Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind beim öffentlichen Programmpunkt Podiumsdiskussion innerhalb der Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte angelangt. Die Posterausstellung ist erfolgreich eröffnet worden und wird dann auch im Internet zu besichtigen sein, kann also dann per Link darauf hingewiesen werden. Weltweit sozusagen. Und wir kehren nun nochmal, indem wir einen Bogen spannen vom Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend, als es um Nationalgeschichte versus Regional-Lokalgeschichte Fragezeichen ging, kehren wir nun noch einmal zurück zu dieser Fragestellung, indem wir uns der Frage widmen wollen, wie zeitgemäß sind lokale Geschichtshäuser. Die Podiumsleitung übernimmt Dr. Jens Hüttmann, den ich kurz vorstelle, und er übernimmt dann die Vorstellung seiner Mitdiskutanten. Jens Hüttmann hat in Leipzig studiert und in Wittenberg und Leipzig bzw. Erfurt promoviert. Er war hier am Institut für Hochschulforschung tätig bis 2007, hat wesentliche Beiträge zur Wittenberger Lokalgeschichte geleistet, insbesondere zur Wittenberger Bildungsgeschichte unter meiner Hilfestellung. Also er hat natürlich die Hauptarbeit gemacht, klar. Eine Ausstellung haben wir gemacht, zwei Bücher, einen Ausstellungskatalog, eine Internetseite, also praktisch alle Medien bedient, wie man das halt heute so macht. Und dadurch gibt es für die Wittenberger Lokalöffentlichkeit auch eine ganz andere Einsichtsfähigkeit in die Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte, insbesondere in der Zeit nach 1817, also nachdem die Universität in der Stadt nicht mehr vorhanden war. Insofern hat er ein durchaus lokalen Bezug und damit auch ein Bezug zum Thema, muss ihn nicht erst mühsam herstellen. Seit 2007 ist er bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigt und leitet dort den Arbeitsbereich schulische Bildungsarbeit, so heißt es, glaube ich, ja, genau, und ist insofern dem Thema treu geblieben und ist ja auch einer oder ist der Haupterfinder der Promovierendentage, die seit 2005 hier stattgefunden haben, dieses Jahr zum 8. Male stattfanden und sicherlich im nächsten Jahr zum 9. Male stattfinden werden. Insofern war es leicht, ihn in Erinnerung an diese Eigenschaft als Erfinder, Haupterfinder des Ganzen für die Moderation dieser Podiumsdiskussion zu verpflichten, danken, dass er es übernommen hat. Es ist für ihn eine Wiederbegegnung mit einem Teil seiner Lebensgeschichte, nach Wittenberg zu kommen. Und nun bin ich mal gespannt, was er aus den Lebensgeschichten seiner Mitdiskutanten rauskitzeln wird. Du hast die Bühne, Jens, bitteschön.
Ja, vielen Dank, lieber Peer, für die nette und ausführliche Einführung. Unsere Diskussion heißt, wie zeitgemäß sind lokale Geschichtshäuser. Da steht es. Ich begrüße sehr herzlich neben mir auf der rechten Seite Dr. Christel Panzig, links außen Professor Rainer Eckert und direkt neben mir Dr. Stefan Wolle. Schön, dass Sie hergekommen sind. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen jetzt in den kommenden anderthalb Stunden über diese Frage zu diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir wollen zuerst eine Zustandsbeschreibung vornehmen. Das heißt, wir wollen danach fragen, wie wird Zeitgeschichte, die Zeit der deutschen Teilung, die Zeit der SED-Diktatur in lokal- und regionalgeschichtlichen Museen dargestellt. Wir wollen dann aber auch, weil der Vergleich immer ganz besonders erkenntnisbefördernd ist, den Bogen weiten auf die Häuser, die Sie, meine Herren, beide vertreten, auf das DDR-Museum in Berlin und das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, genauso wie natürlich auf das Haus der Geschichte Wittenberg, für das Frau Dr. Panzig steht. Wir wollen darüber hinaus auch fragen, was denn eigentlich die wichtigsten Punkte sind, wie man deutsch-deutsche Zeitgeschichte attraktiv, didaktisch überzeugend und vor allen Dingen moderner Begriff, zielgruppenorientiert darstellen kann. Gibt es in den Darstellungen von lokal- und regionalgeschichtlichen Museen auch einen deutlichen Bezug zur Forschung, der ja die Grundlage sein sollte für die Darstellung in Museen? Inwieweit wird dieser Anspruch tatsächlich eingelöst? Wo sind die wichtigen Chancen? Wo liegen die zentralen Herausforderungen in diesem Feld? Interessant ist auch die Frage, inwieweit denn eigentlich, wenn man über lokale Geschichtshäuser spricht, man davon reden kann, dass diese durch ihre Direktheit und ihren lokalen Bezug auch zu einer Art eines kommunalen Gedächtnisses vor Ort beitragen können, indem sie nämlich in der Lage sind, die Lebenswirklichkeit der Menschen in den jeweiligen Orten auf mustergültige Weise anzusprechen. Ich möchte anfangen mit Ihnen. Professor Rainer Eckert, geboren 1950 in Potsdam. Sie haben studiert Archivwissenschaften und Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität. Sie wurden 1972 von der Humboldt-Universität verwiesen, haben sogar auch Hausverbot bekommen, haben danach als Bibliothekar und als Dokumentar gearbeitet
erst
haben. Erst als Bauarbeiter, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie haben dann, während Sie als Bibliothekar und Dokumentar gearbeitet haben, so wie ich es verstanden habe, quasi nebenbei Ihre Promotion verfasst, vorgelegt. Das war nicht zum Thema DDR-Geschichte, sondern dass die Promotion hat die deutsche Besatzungspolitik, die Besatzungspolitik der Wehrmacht in Griechenland bis 1943 zum Thema. Sie haben sich dann während der Friedlichen Revolution und des deutschen Einheitsprozesses sehr stark der jüngsten deutschen Zeitgeschichte zugewendet. Sie sind 1997 Leiter der Projektgruppe am Haus der Geschichte in Bonn, nicht zu verwechseln mit dem hier in Wittenberg geworden, das sozusagen die Vorbereitung dargestellt hat für die Gründung des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, dessen Direktor Sie 2001 wurden. Herr Eckert, ich weiß, diese Frage wurde Ihnen schon zahlreiche Male gestellt, aber ich finde, als Einstieg und als Grundlage für die Diskussion ist sie nicht zu vernachlässigen. Könnten Sie uns erklären, wo der spezifische Zugriff des Zeitgeschichtlichen Forums zur Darstellung der DDR-Geschichte liegt, auch in der Entwicklung des Zeitgeschichtlichen Forums? Seit 2001 sind ja 11 Jahre vergangen. Können Sie uns dazu als Einstieg etwas erzählen?
Also das Zeitgeschichtliche Forum ist Teil der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir sagen immer ein Standort. In der öffentlichen Wahrnehmung, gerade der Westpublizisten, wird noch sehr oft von Außenstelle gesprochen oder von Dependance. Würden wir immer zurückweisen, eigentlich nicht so weit gehen, dass wir sagen, Bonn ist die Außenstelle. Es ist eine besondere Situation. Drei Standorte, Bonn, Haus der Geschichte, Leipzig, Zeitgeschichtliches Forum, in Berlin inzwischen der Tränenpalast und in Vorbereitung eine große Ausstellung zum Alltag in der DDR, in diktatorischen Verwicklungen in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Was ist der Unterschied vor allen Dingen jetzt zwischen Bonn und Leipzig? In Bonn wird die Geschichte der Bundesrepublik gewissermaßen als Erfolgsgeschichte gezeigt. Die Geschichte der DDR ist inkorporiert und es geht auch um die Geschichte des Vereinten Deutschlands nach der Wiedervereinigung, also in den letzten 22 Jahren. Anders in Leipzig, wir haben uns in Leipzig ganz bewusst entschieden, kein Haus der Geschichte der DDR zu sein, sondern den Schwerpunkt zu legen auf das Spannungsverhältnis zwischen Opposition und Widerstand auf der einen Seite, auf der anderen Seite politische Repression zu zeigen, das Ganze einzubetten in Alterszusammenhänge und in gesamtdeutsche und internationale Zusammenhänge. Logischerweise ist für uns der Schwerpunkt dann die Friedliche Revolution. Wir zeigen auch den Vereinigungsprozess. Das bringt uns ein Problem. Der Vereinigungsprozess schreitet auch zeitlich voran, auch inhaltlich voran. Der Raum wird nicht größer. Wir haben schon einmal überarbeitet, haben also den Raum für die Zeit nach 89, 90 vergrößert. Wir werden in absehbarer Zeit nochmal an diese Grenze stoßen und uns überlegen müssen, wie können wir das vollkommen neu gestalten. Also entscheidend ist dieses bewusste Votum zu sagen, im Kern steht Geschichte von Opposition und Widerstand, kein Haus der Geschichte der DDR. Das muss man wissen, um unser Haus zu begreifen. Man kann es auch kritisieren. Zu Kritik der letzten Jahre kann ich noch gern was sagen. Ich denke aber, dass in der Geschichte schöpferische Minderheiten den historischen Prozess voranbringen. Und das waren aus meiner Sicht in der DDR eben die Menschen, die Zivilcourage aufgebracht haben und Nein zur Diktatur gesagt haben.
Vielen Dank, Herr Eckert. Ergänzen möchte ich noch, dass Rainer Eckert genau für diesen Job auch sehr, sehr gut geeignet ist. Ich möchte nämlich, weil ich gar keine Publikation erwähnt habe in der Vorstellung, wenigstens auf die Auswahlbibliografie zum Thema Opposition, Widerstand, zahlreiche Titel auch zur Friedlichen Revolution, zur Deutschen Einheit hinweisen, die im vergangenen Jahr erschienen ist und die in den Bücherschrank eines jeden Zeithistorikers, einer jeden Zeithistorikerin gehört, würde ich mal sagen. Vielen Dank, Herr Eckert. Dr. Stefan Wolle ist 1950 ebenso geboren, aber in Halle an der Saale, hat auch Geschichte studiert, auch an der Humboldt-Universität, wurde aus politischen Gründen ebenfalls im Jahr 1972 von der Universität, wie es heißt, religiös.
Das hatte natürlich miteinander zu tun, Mann.
Ja, natürlich. Das wollte ich auch gerade sagen, Herr Wolle, genau. Yeah. Sie waren von 1976 bis 1989 dann Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften, haben auch 1984, also wirklich eine echte Koinzidenz in den Biografien, promoviert. Sie waren seit der Revolution Mitarbeiter bei unterschiedlichsten Institutionen im Bereich der zeithistorischen Aufarbeitung, unter anderem auch bei der Bundesstiftung Aufarbeitung, beim Forschungsverbund SED-Staat sind Sie seit langer Zeit Mitarbeiter. Sie sind aber vor allen Dingen seit 2005 der wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums in Berlin, einer Einrichtung, die eine, wie ich sagen würde, eher neuere Tendenz der zeithistorischen Auseinandersetzung in Museen beschreibt. Es ist nämlich ein privat betriebenes, ein kommerzielles Museum. Lieber Herr Wolle, könnten Sie uns ebenso wie Herr Eckert zum Einstieg den spezifischen Zugriff des DDR-Museums in Berlin kurz beschreiben?
Ja, es gibt drei Besonderheiten. Die eine haben Sie genannt. Das ist in Deutschland relativ neu und ungewöhnlich. Wir sind als GmbH organisiert. Wir bekommen also keinen Cent öffentliche Unterstützung, sondern finanzieren uns ausschließlich über die Eintrittsgelder. Und das funktioniert auch gut. Wir hatten im vergangenen Jahr an die 500.000 Besucher und werden wahrscheinlich dieses Jahr diese 500.000-Grenze knacken. Wir sind jetzt zur Jahreshälfte schon bei 260.000 oder so ähnlich gewesen. Ich habe mir von der Sekretärin gestern noch mal die Zahlen geben lassen, habe sie jetzt aber oben in meinem Zimmer vergessen. Wir haben vor einiger Zeit den 2-millionsten Besucher mit ein bisschen PR-Primborium empfangen. Also es funktioniert gut von der Sache her. Das sagt ja natürlich noch nichts über die Konzeption und sagt auch noch nichts darüber, ob das Museum gut oder schlecht ist. Unsere Konzeption ist eine ganz andere als die in Leipzig, auch eine ganz andere als hier in Wittenberg. Wir versuchen sozusagen, was ich mal in die Formel gebracht habe in einem Buchtitel, die heile Welt der Diktatur darzustellen. Uns die Frage zu stellen, wie war die Alltagserfahrung, wie war die Lebenserfahrung, der unmittelbare Horizont von Lebenserfahrung in der DDR, ohne das jetzt irgendwie auszuklammern aus politischen Zusammenhängen. Dies ist uns im zweiten Teil der Ausstellung, glaube ich, inzwischen ganz gut gelungen. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, schauen Sie mal vorbei. Da sind also heute noch deutlich noch zwei Stufen zu sehen. Eine erste Stufe, die wir 2006 eröffnet haben, und im vergangenen Jahr eine Neuüberarbeitung, eine Verdoppelung der Ausstellungsfläche, natürlich auch mit entsprechenden höheren Kosten verbunden. Also wir wollen das nicht ausklammern aus den politischen Zusammenhängen. Wir behandeln auch das Thema Repression. Wir haben eine, eine Stasi-Zelle nachinszeniert, muss ich mal sagen. Das ist vielleicht auch das Besondere. Kein authentischer Ort, sondern einem modern nach der Wende gebauten Hotel, wo wir auch Mieter sind. Kein authentischer Ort. Eine Verhörzelle der Stasi, außerdem noch eine Stasi-Ecke inszeniert mit einer speziellen Installation, die so ein bisschen symbolisiert, auch was wir wollen. Da ist auch so ein gemütliches Wohnzimmer, ganz so wie in Wittenberg. Aber hinter dem Bild des Liebespaar am Strand von Womaka ist eben eine Abhöranlage installiert und man kann bei der Stasi alles mithören. Das ist so diese Art von Inszenierung und das ist der methodische Zugriff. Wir inszenieren, wir machen Spiele, wir haben sehr viel interaktive Spiele, teilweise Computerspiele, Steckspiele. Da sind wir sozusagen bis an die Grenze, ich will nicht sagen des Erträglichen, das denkst du wahrscheinlich, wir sind bis an die Grenze des Erträglichen gegangen, an die Grenze des Möglichen. Und ich sehe es immer wieder, dass den Kids das gut gefällt, die stehen also begeistert vor diesen Spielen. Wir haben zum Beispiel ein Computerspiel, man entwirft den neuen Menschen, ist so ähnlich wie eine Anziehpuppe. Man hat dann immer die Auswahl und man kann sich dann den neuen Menschen selbst zusammenbauen. Das ist natürlich durch und durch ironisch. Und sich das dann ausdrucken lassen und mitnehmen, hat man eine kleine Erinnerung. Also solche Spiele haben wir ungefähr so 2-3 Dutzend. Es sind teilweise ironische Sachen, lustige Sachen. Und das ist eben auch der Widerspruch. Auf der einen Seite zeigen wir eine Diktatur mit all ihren Härten. Auf der anderen Seite zeigen wir auch Alltagsleben, was eben zum Teil auch sehr lustig war. Wir reden ja heute auch sehr viel wieder über die Bedeutung von politischen Witzen und so weiter. Und die dritte Besonderheit, da wird die Sache natürlich unter museologischen Gesichtspunkten ein kleines bisschen fragwürdig, aber wir ziehen das durch. Wir heißen nicht nur Museum zum Anfassen, es ist auch ein Museum zum Anfassen. Das heißt, man kann an vielen Stellen Schubladen öffnen, Sachen rausnehmen, anfassen, wieder reinlegen, blättern in Büchern. Die sind natürlich inzwischen laminiert, die Originalhefte zum Beispiel. Man kann sich in den Trabi reinsetzen, man kann auf der anderen Seite in den Volvo von dem ehemaligen Landwirtschaftsminister reinsetzen. Das sind schon Bedenken unter konservatorischen Gesichtspunkten geäußert worden, dass wir die Funktion des Museums, des Bewahrens von Originalgegenständen nicht ordentlich erfüllen. Aber gegenwärtig ist die Situation auch so, dass man den Alltagsmüll aus der DDR zuhauf bekommt. Also wir bekommen täglich Anrufe, man kann, das wird in Wittenberg genauso sein, holen Sie bitte dies ab, holen Sie jenes, also wir können es kaum noch retten und nehmen viele Sachen nur überhaupt nicht mehr. Also Kühlschränke, Waschmaschinen und sowas, ja, da könnten wir Räume etwa dieser Größe hier mit vollstellen, ohne weiteres.
Herr Wolle, da können wir auch gleich drüber sprechen.
Das ist so die dritte Besonderheit, ich sage es mal relativ selbstkritischer, als ich das wahrscheinlich woanders sagen würde. Wir sind ja unter Fachleuten. Das ist sozusagen unter konservatorischen Gesichtspunkten ein bisschen fragwürdig. Die Dinge leiden natürlich übrigens, es ist so gesagt, es wird gestohlen, es wird bei uns relativ wenig. Die Leute haben großen Respekt vor den ausgestellten Dingen. Also wie gesagt, das ist sozusagen die dritte Besonderheit. Über all dies kann man diskutieren.
Vielen Dank, Stefan Wolle. Und ich will auch genauso wie bei Rainer Eckert ergänzen, dass das erwähnte Buch Die heile Welt der Diktatur ein echter Klassiker geworden ist. Gab es lange Zeit bei der Bundeszentrale, ich weiß nicht.
Gibt
immer,
es noch,
gibt
ja,
es
ja.
immer noch. Und im Jahr 2011, also ganz neu, ist ein Band erschienen, der sich ebenfalls dem Thema Alltag und Herrschaft in der DDR widmet, mit dem Titel Aufbruch nach Utopia. Last but not least, Dr. Christel Panzig ist Leiterin des Hauses der Geschichte in Wittenberg, ist 1947 im Kreis Bitterfeld geboren, in einem Dorf namens Glebitsch. Ich kannte es vorher nicht, ich weiß nicht.
Raststätte Köckern ist da gleich.
Raststätte Köckern, okay. Sie haben auch Geschichte studiert und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität, haben 1982 promoviert, haben an der Akademie der Wissenschaften der DDR gearbeitet, Landwirtschaftswissenschaften, und wurden positiv evaluiert und sind Teil des Wissenschaftsintegrationsprozesses im Zuge der deutschen Einheit geworden, haben unter anderem an der Universität Potsdam gearbeitet, später an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und haben quasi nebenbei gemeinsam mit ihrem Mann, guten Tag, Herr Panzig, im Rahmen des Vereins Flug e.V. das Haus der Geschichte in Wittenberg gegründet, aufgebaut. Das war 1992, ging das los mit dieser Initiative. 1994 ging es erst richtig los, aber die Idee, habe ich gelesen, gab es schon früher. Aber wenn Sie sagen 94, was war der Ansatzpunkt 1994 zu sagen, die Wittenbergerinnen und Wittenberger brauchen ein lokalhistorisches Museum? Wo sehen Sie als Leiterin des Hauses die Schwerpunkte Ihres Museums?
Also wir hatten nicht vor, ein Museum zu gründen. Wir hatten vor, im Rahmen unseres Forschungsprojektes, das mit Brüchen umging im ländlichen Raum, Lebensgeschichten zu sammeln. Und das haben wir auch gemacht, zusammen mit Leuten, die auf dem zweiten Arbeitsmarkt freigesetzt wurden hier in Wittenberg, und haben diese Lebensgeschichten benutzt, um dann Ausstellungen zu gestalten. Und Ausstellungen allein, sie sind ja Historikerinnen und Historiker, die jetzt also studieren diese Geschichte, präsentieren nur in Flachware geht nicht. Also da haben wir dann angefangen, Sachzeugen mitzusammeln, um die ein bisschen attraktiver zu machen, die Ausstellungen. Und 1997 haben wir dann in diesem Haus, das jetzt unser Haus der Geschichte ist, die unteren Räume bekommen, haben da eine Ausstellung gemacht, als ich Kind war, Kindheit in Wittenberg der 20er, 30er und 40er Jahre, und haben dazu Wohnmilieus gestaltet. Und diese Wohnmilieus haben sich dann im Laufe der Zeit verselbstständigt. Wir haben dann diese sowohl gesammelt wie auch bewahrt, wie ein Museum das ja gemeinhin macht, und haben dann die Räume nach und nach besetzt. Dieses Haus stand leer, das gehörte der Stadt. Die Stadt wollte das verkaufen, wurde es aber nicht los. Und 2000 wurde das richtig offiziell zu einem Forschungs- und Dokumentationszentrum DDR, Alltagskultur und Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wir haben sowohl diese Lebens- und Wohnmilieus, die wir in diesem Haus zeigen, wie auch inzwischen ein Fotoarchiv. Fotos haben wir von Anfang an gesammelt. Wenn ich eine Ausstellung mache, muss ich Bilder haben. Wir haben inzwischen ungefähr 40.000 digitalisierte Fotos und auch Dokumente natürlich. Der Unterschied zu vielen anderen Archiven ist der, dass das meist aus Privatbesitz kommt. Das heißt also, ein Fotoarchiv, das nicht sich stützt, ADN zum Beispiel, ehemals Neues Deutschland, nicht die. Wir haben ja hier auch einen Kollegen, der jetzt Fotograf ist. Also Zeitungen haben ja ein bestimmtes Ziel, wenn sie Leute losschicken, fotografiert mal. Und hier siehst du aber, was ist Inhalt dessen, was ihr Leben ausmachte, von privaten Leuten. Schwerpunkte, die sich herausbilden in diesem Fotoarchiv. Zusätzlich zu diesen lebensgeschichtlichen Milieus, also das sind Wohnungen, die gestaltet sind von 1920, nicht nur DDR, sondern 1920 bis 1990, wird da gezeigt, also ein Kindergarten, der sich in dem Haus befand. Das Haus selbst ist urbane Geschichte. Da war eine Gaststätte drin, in den 50er Jahren wurde aus dieser Gaststätte ein Kindergarten, und der Kindergarten existierte bis zum Ende, bis zum Untergang der DDR, und wird also heute, werden noch Teile dieses Kindergartens gezeigt. Zusätzlich werden bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft werden in diesem Haus, sind da auch präsent, Flüchtlinge und Vertriebene. Die haben auch in dem Haus gewohnt, und da gibt es Geschichten dazu. Also wir verbinden diese Lebensweise, an sich ist es Lebensweise des 20. Jahrhunderts, mit Ausstellungen, die die politische Geschichte im Alltag dokumentieren. Wir haben also über 14, fast 20 Ausstellungen, eine große Ausstellung, weil ich das gerade gesehen habe als Poster, Flucht, Vertreibung, Integration Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg in Sachsen-Anhalt, wo wir über 100 Zeitzeugen befragt haben und ihre Erlebnisse einbezogen haben in die Ausstellung. Das ist unser Prinzip, dass wir sehr stark auch mit Zeitzeugen arbeiten. Jeder, der mit Zeitzeugen arbeitet, weiß, dass es nicht unproblematisch ist, aber unser Prinzip ist es immer, möglichst viele zu Wort kommen zu lassen aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen Sichten, um sich ein bisschen der Geschichte auch anzunähern. Insgesamt denke ich, ist dieses Haus, hat das eine wichtige Funktion, auch. Das war eine Idee jetzt von einem Kollegen, mit dem ich mich unterhalten habe, weil ich dachte, lokale Geschichtshäuser, was ist das eigentlich? Also wir sind schon ein lokales Geschichtshaus, das aber überregional dennoch Ausstrahlung hat. Denn Wir hatten jetzt eine Befragung von Besuchern im ersten Halbjahr und über 40%, die in unser Haus kamen, kennen die DDR nicht. Ja, und ihre
Mutter. Waren das junge Leute?
Das waren junge und ältere Leute. Also wir haben also sehr viele Besucher. Ein Drittel der Besucher kommen aus den alten Bundesländern. Und die meisten, also 99,9% von diesen 109 würde nur einer uns nicht weiterempfehlen, alle anderen ja. Wir haben also eine Bewertung von zwei Drittel sehr gut und gut, ausgezeichnet und sehr gut bewerten Sie das Haus. Das ist, denke ich, also wir werden ja darüber noch diskutieren, es ist eine andere Form, es ist eigentlich ist es die Fortsetzung dieser Freilichtmuseen, wo Lebensweise, ländliche Lebensweise dokumentiert wird, urbane Lebensweise in einem Haus zu zeigen. Denn das ist relativ wenig zu finden. Das werden Sie kaum finden, dass Sie solch ein Haus haben, wo sich Geschichte erschließt. Um jetzt nicht nur, dass man Möbel anschaut oder Wohnen, haben wir natürlich erarbeitet, ein Audioguide, das politische Geschichte mit Alltagsgeschichte verbindet, dass das erschließt, beziehungsweise auch diejenigen, die Führung machen durch das Haus. Wir arbeiten ausschließlich bisher mit Leuten vom zweiten Arbeitsmarkt. Und wir haben auch keine institutionelle Förderung. Wir sind auf Eintrittsgelder angewiesen. Nun sind wir in dieser nicht so komfortablen Situation, dass Wittenberg eine Kleinstadt ist und so viele Besucher wie Herr Dr. Wolle sagt, also da könnte man nur von träumen. So viel kommen im ganzen Jahr nicht nach Wittenberg, leider. Ja. Und wir sind immer gehalten, das Ding als Verein, immer über Projektförderung und durch unsere Eintrittsgelder und so weiter, dieses am Leben zu erhalten. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
Vielen Dank, Frau Panzig. Herr Eckert, ich will mit Ihnen weiter fortfahren und ich möchte Sie fragen, wir hatten ja gesagt, dass wir am Anfang erstmal eine Zustandsbeschreibung vornehmen wollen. Wie würden Sie die Lage der Lokal- und Regionalmuseen zur DDR-Geschichte beschreiben? Stimmt die These, dass es also in den letzten Jahren zunehmende Bemühungen etwa seitens der Museumsverbände, der Landesmuseumsverbände gibt und auch der Museum selbst, dass es aber immer noch viele Museen gibt, in denen das Thema DDR entweder gar keine Rolle spielt oder nur am Rande vorkommt. Stimmt diese Beobachtung?
Dass sich alle bekannt haben, muss ich mich auch noch bekennen. Wir sind ein Nationalmuseum, insofern kein regionales Haus. Das macht einen kleinen Unterschied. So, im Bundeskanzleramt angesiedelt, wie vielleicht die meisten wissen, wenn auch inhaltlich unabhängig. Die Situation, wenn man da analytisch rangeht, muss man im Grunde zwei große Gruppen unterscheiden. Das eine sind Gedenkstätten. Gedenkstätten sind auch Geschichtshäuser. Die sind bisher nicht in den Blick geraten. Die Gedenkstätten wiederum unterscheiden sich in die ganz große Gruppe der Grenzgedenkstätten, der Grenzmuseen. Etwa 40, meines Erachtens, übermusealisiert oder zu viel, teilweise in schlechtem inhaltlichen Zustand. Also in der Regel keine Grenzmuseen mit analytischem Ansatz, sondern mehr Grenzlandmuseum mit lustigem Leben der dort stationierten NVA-Soldaten, auch ein bisschen was Trauriges, Fluchtversuch und so, aber insgesamt methodisch wenig durchgearbeitet. Die zweite große Gruppe sind die Erinnerungsstätten am politischen Terror, im Kern Haftanstalten, Schwerpunkt Untersuchungshaftanstalten des MFS. Inzwischen hat fast jede ehemalige Bezirkshauptstadt der DDR ein solches Museum, eine solche Gedenkstätte zurzeit im Aufbau begriffen. Ist gerade Andreasstraße, da bin ich wieder im Beirat, dann ist das relativ rund. Die anderen, das ist also Andreasstraße in Erfurt, wo diese Funktion für alle drei ehemaligen thüringischen Bezirke übernehmen. Dann kommen wir zu den Museen im Eigentlichen. Die großen Museen mit nationalem Anspruch thematisieren DDR, abgesehen vom Zeitgeschichtlichen Forum und von den anderen Sachen, die wir in Berlin planen. Nicht zentral zu nennen wäre hier aus der Geschichte in Bonn, Deutsches Historisches Museum in Berlin und Museum der Bundeswehr in Dresden im Herbst eröffnet. Eine weitere Kategorie sind dann die Privatmuseen, die auch Stefan Wolle gewissermaßen vertritt, ebenfalls von ganz unterschiedlicher Qualität. Das Museum in Berlin, ein Publikumsmagnet einer Volksunternehmen. Ich habe einige Kritikpunkte, brauche ich gar nicht wiederholen. Stefan hat sie selbst gesagt. Wir haben uns auch schon öffentlich, mündlich und schriftlich damit beschäftigt. Ich will das also jetzt hier nicht vertiefen. Es gibt aber unter dieser großen Anzahl von Museen, ich würde mal schätzen, sind auch bei 30 bis 40 teilweise katastrophale Löcher, muss ich sagen, die der Sache nicht gut tun, wo man sich nur mit Grausen abwenden kann. Um es einem beim Beispiel deutlich zu machen, muss dazu sagen, dass Stefan Wolle ja gerade das Gutachten geschrieben hat für das Land Brandenburg. Vielleicht bist du auch auf dieses Museum gestoßen. Und zwar in dem Ort Kampel, wird dem Nicht-Brandenburger nichts sagen. Kampel ist dadurch berühmt geworden, dass dort der Ritter Karlebutz begraben liegt. Der hatte seine Geliebte umgebracht, hat geschworen, wenn er es war, wird er nicht verwesen. Er verweste wirklich nicht und ist heute noch zu besichtigen. Und wenn man sich diesem Ort Kampel nähert, steht ein großes Schild an der Bundesstraße zum DDR-Museum. Dem folgte ich dann unvorsichtigerweise und geriet in den Keller eines Gebäudes, vermute mal ehemaliger Jugendwerkhof oder irgendwas in der Richtung, ohne jegliche Aufsicht, ohne Kasse, halb beleuchtet, ja, Gitter, verrostete Betten, also von Ratten will ich gar nicht sprechen, aber so kam es mir zumindest vor. Es war vollkommen runtergekommen, alles, was man am Gerümpel gefunden hat, hat man dort zusammengefärscht und hat darüber geschrieben, das ultimative DDR-Museum. Also so kann es auch gehen. Was ich sagen will, ich bin da sehr für Differenzierung innerhalb der Museen, die privat betrieben werden. Es gibt da bessere Beispiele, klar, gar keine Frage. Jetzt zu den Stadtmuseen. Die Stadtmuseen haben in den Jahren nach der Friedlichen Revolution und nach der Wiedervereinigung in der Regel sich mit Nationalsozialismus und mit kommunistischer Diktatur kaum beschäftigt, haben dieses Thema eher ausgeschlossen. Das ändert sich ganz langsam. Es gibt einige positive Beispiele. Dresden fällt mir da ein, inzwischen auch Leipzig. Brandenburg kannst du vielleicht besser beurteilen. Bin aber weiterhin der Meinung, dass hier noch erheblich mehr getan werden könnte. Bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, auch bei der Kleinheit der Museen, bei ihrer finanziellen Ausstattung, den Menschen, die dort arbeiten, die sich da engagieren, da könnte insgesamt mehr geschehen. Was mich allerdings immer ein bisschen verwundert, wenn ich gerade an die Brandenburger Situation wieder denke, ich habe da auch vor der Enquete-Kommission des Landtages gesprochen zu dem Thema und da wurde mir entgegengehalten, nein, das wäre alles nicht so, Brandenburg wäre hervorragend inzwischen geregelt, alle Stadtmuseen oder fast alle Stadtmuseen würden sich auch mit der DDR beschäftigen in herausragender Art und Weise. Da müsstest du vielleicht mehr dazu sagen.
Danke, Rainer Eckert. Stefan Wolle, genau das wollte ich Sie nämlich fragen. Sie haben gerade das erwähnte Gutachten geschrieben für die, wer es nicht kennt, die Brandenburger Enquete-Kommission, die seit einigen Jahren sich die Aufarbeitung der DDR-Geschichte im Land Brandenburg zur Aufgabe gemacht hat. Sie haben das Gutachten zur Lage der Museen geschrieben. Herr Wolle, ist es typisch, dass es in Brandenburg aus Ihrer Expertise heraus, können Sie das beurteilen, dass es typisch ist, dass es noch Museen gibt, die entweder gar keine DDR-Geschichte zeigen oder aber die Präsentation auf der Grundlage der alten Präsentation, Geschichtspräsentation im Museum zeigen, inklusive der ideologischen und inhaltlichen Verzerrungen, die damit zu tun haben. Ist das typisch?
Also seit etwa 2000 hat sich da wirklich viel Positives in Brandenburg getan. Nicht überall natürlich, das ist sehr unterschiedlich. Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel das Museum in Luckau, wo auch übrigens sehr viel Geld investiert wurde, in verschiedenen anderen. Also ich habe in diesem Gutachten eher so die positiven Beispiele benannt, nicht um es zu beschönigen, sondern um auch eine vorwärtsweisende Kritik anzubringen. Es gibt auch ziemlich verheerende Beispiele, aber da liegen die Probleme eher in der Organisation und Finanzierung und im Unwillen der städtischen Kommunalbehörden, da eine vernünftige Lösung zu finden. Besonders kritikwürdig waren die Situation in Cottbus und in gewisser Weise in Brandenburg. Aber in beiden Fällen hat sich vielleicht ein kleines bisschen auch durch das Gutachten und die Diskussion im Landtag angestoßen, da zum Positiven gewendet. Man darf gespannt sein, wie das weitergehen wird. Zum Beispiel in Cottbus, wo ein großes Haus gänzlich geschlossen ist. Ja. Ein großes Haus mit einer großen Sammlung und mit Mitarbeitern, die jeden Monat bezahlt werden. Das Haus ist geschlossen. Also diese Kritikpunkte habe ich da aufgesehen. Was die DDR angeht, das war ja der Kernpunkt. Ich habe also diese DDR-Museen, auch das in Eisenhüttenstadt, war nicht mein Untersuchungsgegenstand. Ich habe Heimat- und Regionalmuseen untersucht. Und da gibt es eine Reihe sehr positiver Beispiele, wo es verstanden wird, wirklich ganz regionale Dinge, die die Stadt unmittelbar angehen, in die DDR-Geschichte einzubauen. Auch in Fürstenwalde zum Beispiel ist das gut gelungen, in verschiedenen anderen Städten, wo also nicht nochmal der Versuch unternommen wird, die gesamte DDR-Geschichte aufzudröseln, von 1945 bis 1989, sondern wo es wirklich darum geht zu zeigen, wie war das in unserer Stadt. Und diese Museen sind dann auch gut integriert in sozusagen in das städtische Leben, so würde ich es mal sagen. Das scheint mir das A und O zu sein. Das Problem ist mir am deutlichsten geworden in Ludwigsfelde. Ludwigsfelde, großes Autowerk, ursprünglich Flugzeugwerk, seit der Kriegszeit schon, dann schwere Bombardements, der berühmte W-50 wurde da zum Beispiel produziert und anderes. Jetzt wieder wirtschaftlich unglaublich im Kommen, weil da auch große Autofirmen sich wieder angesiedelt haben, näher zur Autobahn, näher zu Berlin, näher zum Großflughafen Schönefeld und so weiter. Alles sehr günstig und diese Firmen investieren auch ein bisschen. Und hier wird folgendes Problem deutlich. So ein Stadtmuseum, was auch durch die Stadt finanziert wird, in dem Fall Ludwigsfelde auch großzügig finanziert wird, die bauen sogar ein neues Haus neben dem Bahnhofsgebäude, was sie gekauft haben, will auch den Stolz auf die Stadt und den Stolz der Einwohner transportieren. Und sie machen das natürlich mit ihren Autos von vorn bis hinten und mit Autorennen, mit Motorbootrennen und mit all diesen Dingen und vergessen dabei natürlich so ein kleines bisschen die historisch-politische Einbettung. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar ist, was ich damit meine. Aus lauter Begeisterung für ihre Autos wird es eine Art Technikmuseum und es wird vollkommen vergessen, in was für einem politischen System sich das bewegt. Das habe ich auch so ungefähr in dem Sinne geschrieben und auch die Leiterin des Museums hat im Grunde anerkannt, dass es so ist. Aber das ist für sie auch der Preis von dem Bürgermeister und dem Stadtparlament und auch von diesen großen Firmen, die natürlich auch einiges Geld überreichen sollen und das auch tun, anerkannt zu werden. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Es ist wieder dieser Zwiespalt Diktatur und Alltag, der da offensichtlich wird. Ein besonders schönes Beispiel will ich ganz zum Schluss noch nennen, ist Falkensee, wo es gelungen ist, mit relativ einfachen Mitteln, finanziert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung, die ich hier an dieser Stelle lobend hervorheben möchte, genau das, was ich sozusagen konzipierte, DDR-Geschichte und auch NS-Geschichte einzubetten in das, was eben in diesem Berliner Vorort Falkensee oder diese Berliner Randgemeinde Falkensee historisch politisch passiert ist. Also wenn Sie mal nach Falkensee kommen, schauen Sie sich unbedingt das Museum an.
Stefan Wolle hat eben ein Förderprogramm erwähnt, das die Stiftung Aufarbeitung 2008 ins Leben gerufen hatte. Und bei diesem Förderprogramm wurden Museen eingeladen, Konzepte vorzustellen, um eine finanzielle Unterstützung zu beantragen, um ihre jeweiligen Dauerausstellungen, um Aspekte der DDR-Geschichte zu erweitern. Das zur Vollständigkeit. Frau Panzig, ich würde Sie gerne im Anschluss fragen, können Sie das, was Stefan Wolle jetzt gerade beschrieben hat, bestätigen? Gibt es so etwas wie den Heimatstolz über die Region, die dann womöglich sozusagen eine kleine Kurve macht, um das, was möglicherweise auch heikel ist in der eigenen Lokal- und Regionalgeschichte, sprich auch die Herrschaftsgeschichte, Aspekte von Repression und politischer Verfolgung in der DDR. Können Sie das bestätigen, dass dieser Stolz dazu führen kann, dass er sich ganz besonders gut mit der Scheu vor der heiklen Epoche, vor den heiklen Dingen ergänzt.
Ich gehe nicht davon aus, dass es stolz ist, dass Leute daran hindern, also Museumsleute daran hindern, dieses darzustellen. Was ich beobachte, ist natürlich, dass immer weniger Mittel zur Verfügung gestellt werden für diese kleineren Museen, dass die nicht in der Lage sind, Fachleute zu finanzieren, denn die Museumsleiter sind ja nicht alle Historiker, die das können und die auch nicht das Spezialgebiet haben. Und das wird ja in den großen Museen auch vergeben an Fachleute, die dann als Kuratoren bestimmte Ausstellungen kuratieren. Und Herr Wolle zum Beispiel macht das ja auch fürs DDR-Museum. Die sind nicht in der Lage, das selber zu machen und deshalb machen sie es gar nicht, bevor sie was verkehrt machen. Zum anderen kommt dazu, dass eben, wie gesagt, auch Geld fehlt, um Ausstellungen zu gestalten und die Museen umzugestalten. Im Gegenteil, es werden Museen geschlossen, gerade auch in Sachsen-Anhalt. Und zum Beispiel Wittenberg hat 1990 seine stadtgeschichtliche Dauerausstellung geschlossen und seitdem ist nichts passiert. Im Gegenteil, im vorigen Jahr ist gerade mal jetzt eine kleine Ausstellung, die also sich des Arsenalplatzes, da wo jetzt zukünftig das Museum sein soll, diese Ausstellung wird jetzt da gezeigt. Aber es ist sicherlich auch mangelndes Interesse bei manchen Leuten, keine Fähigkeit, das zu machen. Und zum anderen, ich beobachte, dass sich unheimlich viele Heimatstuben etablieren. Also das hängt zweifellos. So meine These ist es, dass in Zeiten der Globalisierung der Wunsch wächst, sich zu verorten, seine Wurzeln, denn die irgendwo festzumachen und das an Gegenständen, die mit ihrer eigenen Geschichte verbunden sind. Also das beobachten wir ja auch, dass Leute, wenn die zu uns kommen, sich erinnern wollen und sie erinnern sich an bestimmten Dingen, es gibt ja gerade ein großes Programm Leben der Dinge, ja, an diesen Dingen, weil jedes Ding hat eine Geschichte und jedes Ding hat für jeden Menschen eine andere Geschichte. Sie erinnern sich an bestimmten Dingen unterschiedlich, aber sie möchten diese Dinge haben. Das ist etwas anderes, weil du natürlich im Museum mit allen Sinnen bestimmte Sachen wahrnehmen kannst, selbst mit dem Geruch, was du im Internet eben nicht kannst. Und es wird, wo ich dann sage, na gut, wenigstens sammeln sie, ja, und dann kann man immer noch hinterher die Sachen einordnen, aber da muss ich zustimmen, also da wird wüst alles durcheinander, da hängt eben Honecker und eine Fahne und davor steht dann Multimax oder alle möglichen Geschichten, also wahllos und da ist ein Stolz da, also wir haben das gesammelt, das ist ein DDR-Museum, aber ich glaube, das hängt einfach mit dem fachlichen Nicht-Können zusammen und nicht unbedingt mit dem Nicht-Wollen.
Anne Eckert hatte sich eben gemeldet.
Zwei Dinge sind mir eingefallen, weil Stefan Wolle Eisenhüttenstadt nicht erwähnt hat. Eisenhüttenstadt wird den meisten ein Begriff sein, Zentrum für Alltagskultur, Neueröffnung der Dauerausstellung vor einigen Monaten. Mhm. Wir waren gemeinsam da. Mich hat die Ausstellung nicht überzeugt, aber darum geht es nicht, sondern was der entscheidende Punkt ist, in all den Reden, die dort gehalten wurde gesagt, von ganz großer Bedeutung für demokratische Kultur, für Auseinandersetzung mit Alltagsleben in der DDR ist dieser Ort in Eisenhüttenstadt. Und vor 14 Tagen kam ein Brief, dass das Museum geschlossen werden wird. Dass es also unmittelbar vor dem aussteht. Ich bin da oft im Beirat, da wurde eine Sonderkrisensitzung des Beirats und des Freundeskreises einberufen. Und das bringt mich mal zu dem Punkt Stolz. Der Bund bezahlt nichts, er hat die Dauerausstellung bezahlt, damit hat die zuständige Ministerialdirektorin gesagt, unsere Sache ist erledigt, es ist jetzt Sache des Landes, des Landkreises, Landkreis Ola Spree, Land ohne Sonne, wie man zynisch sagt, und der Stadt Eisenhüttenstadt, das zu finanzieren. Es geht nicht um große Summen und hier spielt Stolz eben keine Rolle. Stolz spielt keine Rolle. Das Land wäre noch bereit zu finanzieren, weder die Stadt, die ja relativ floriert durch das Stahlwerk, nicht mehr in der alten Größe, aber immerhin, und der Landkreis sind bereit, dort weiter zu investieren. Muss ich mich sehr fragen, gibt es hier diesen Stolz, dieses zu erhalten? Wir werden es Ende August treffen, aber die Situation ist offensichtlich so prekär, dass dort den Mitarbeitern schon gekündigt wurde. Zweiter Punkt, Sammlungen. Große Sammlungen, die man angeboten bekommt und die man geschenkt bekommt, sind aus meiner Sicht in der Regel eine Bedrohung. für den geordneten Museumsbetrieb. Ihr seht das anders, ihr nehmt alles. Du wartest, aber gut, dann lass dich mal raus. Aber Andreas Ludwig in Eisenhüttenstadt vor Jahren hat gesagt, ich nehme alles. Die Leute bringen das jeweils Wertvollste ins Museum. Ich habe auch in öffentlichen Diskussionen gesagt, da irrst du dich. Die bringen mal das ins Museum, was sie nicht mehr brauchen können, weil sich gerade die neue IKEA-Küche gekauft haben und Platz brauchen. Aber er war da ganz anderer Meinung. Wenn wir Sammlungen angeboten bekommen, oft mit 10 oder 100.000 Exponaten, wir werden in der Regel Nein sagen, was viele nicht verstehen. Wir werden ganz klar aussuchen nach der Qualität von Fotografien, nach unseren Grundthemen, inwieweit die dort sich widerspiegeln. Wir wollen nicht quantitativ wachsen, wir wollen qualitativ wachsen. Eine Ausnahme, eine quantitative Ausnahme war allerdings, als Hannes Hegen uns dann angeboten hat, uns seinen Vorlass, also die gesamte Mosaiksammlung zu schenken, auch 70.000 Exponate, glaube ich. Das haben wir dann genommen, weil wir dachten, das ist für uns Ostdeutsche von derartig hoher Bedeutung, auch in unserer Lebensgeschichte, Identitätsfindung von vielen Menschen, da kann man nicht einfach Nein sagen. Wir haben inzwischen 3 Mosaikausstellungen gemacht. Die letzte war eine große Mosaikausstellung mit immerhin innerhalb von 7 oder 8 Wochen 72.000 Besuchern, was mir sagt, es war eine richtige Entscheidung. Also meine Warnung nochmal, bloß nicht alles nehmen.
Frau Panzig, wie gehen Sie damit um? Kriegen Sie auch viel geschenkt?
Ich, natürlich. Alles, was wir haben, haben wir geschenkt bekommen. Da gibt es schon Unterschiede, würde ich sagen. Sowohl Leute, die ihr Zeug loswerden wollen, aber eben auch Leute, die sich mit dem Haus identifizieren und ihr Wertvollstes weggeben. Also wenn ich, wir hatten über Nachkriegszeit, da haben wir von dem Sohn einer Frau ein Hochzeitskleid aus Fallschirmseide. Das ist also schon 60 Jahre im Besitz gewesen. Das wurde uns geschenkt. Das ist schon was Besonderes. Genauso als wir Fluchtvertreibung, also dieses Zimmer eingerichtet haben, haben wir von einer anderen Wittenbergerin, das hat sie aufbewahrt von ihrer Tochter, das Kleidungsstücke, die mehrfach gestopft und so weiter waren, die aber Auskunft geben über Armut. Da kannst du Schülern, wenn die in diesem Zimmer sind, wie arm die waren, dass sie sogar diese Babysachen, die normalerweise ganz neu kriegte die nächste Generation. Das Baby hat es höchstens 4 Wochen an, dann wächst es heraus. So, aber das wurde eben immer noch mal verlängert und so weiter. Also wir haben sowohl Leute, die völlig richtig ihre alten Möbel loswerden wollen, wie aber in der Masse, muss ich sagen, wirklich Dinge, die ihnen wertvoll erscheinen und die sie nicht wegtun wollen, weil die mit Geschichte verbunden sind. Also das nicht nur aus Wittenberg, sondern da kamen selbst aus Leipzig kommende Leute, die also sich mit dem Haus auch identifizieren. Das letzte war, da haben wir 2 Weinflaschen bekommen, von 1989 steht drauf, Saale Unstrut Wein, und ich wunderte mich, da war oben kein Korkverschluss, sondern so ein, wie man normal hier diesen Kronverschluss, dachte ich, was ist das, guck es mir richtig an, aha, es war Deputat. Das war von jemandem, der selber Wein herstellt, und das hat er 89, DDR war ja, Verschlüsse waren also selten, haben wir aus Westdeutschland bekommen. Und zwar hat der Mann, der war beim Bayerischen Rundfunk in der Leitungsfunktion, der hat diese Weinflaschen von seinen Mitarbeitern, die an der Grenze gefilmt haben, bekommen. Die mussten das natürlich, erzählt immer Geschichte, ne? Die mussten das ja abgeben. Du darfst ja auch heute, wenn du was bekommst, irgendwo im öffentlichen Dienst nicht behalten. Er hat es behalten, das stand bei ihm im Keller, waren bei uns zu Besuch im Haus und haben uns dann die Dinge, die beiden Weinflaschen geschickt. Also das sind so schöne Dinge. Wir haben also sehr viel mehr solche Geschichten, macht ja auch ein Museum aus, dass es die Dinge mit Geschichten nimmt. In diesem Flüchtlingszimmer sind 2 Puppen. Eine Puppe, also diese, in diesem Haus wohnten Flüchtlinge, Vertriebene aus dem Sudetenland, aus Reichenberg. Da kam eine weitere Familie nach Wittenberg, auch aus Reichenberg. Und diese Familie, die Tochter, hatte 2 Puppen mit. Normalerweise haben die Fluchtvertreibung wahrgenommen, nie Spielsachen mitgenommen. Also da war alles andere, Essen und Federbetten, das war das Wichtigste, aber nicht Puppen. Jetzt kam die andere Familie und die hatten keine Puppen. Und dieses Mädel, die waren befreundet, die Familien, und hat so eine Puppe weggeschenkt. Und dann geht es weiter, deutsch-deutsche Verhältnisse. Die eine Familie geht in den Westen Deutschlands, die andere bleibt hier in Wittenberg. Die Mädels schreiben sich bis heute, die sind nun schon in die 80er Jahre. Und als wir dieses Zimmer einrichteten, Fluchtvertreibung, also für wie Flüchtlinge und Vertriebene gehaust haben, da war die so glücklich, schenkte uns die Puppe, hat ihre Freundin in Düsseldorf, glaube ich, und da schickte die uns die andere Puppe. Also das sind unterschiedliche Dinge, und ich denke, dass so ein regionales Geschichtshaus noch stärker von diesen Dingen getragen wird. Also zum Beispiel, wenn Sie die Spielsachen anschauen, ganz wertvolle Puppen, 1500 Euro kosten manche von den Dingen, ja, haben wir inzwischen nachgeguckt natürlich. Also die trennen sich, weil sie finden, dass sie finden sich wieder in unserem Haus. Das ist das, was sie dazu bewegt, und sich zu identifizieren und uns Dinge zu geben, die für sie einen besonderen Wert haben.
Stefan Wolle, kommen wir zu den Besucherinnen und Besuchern. Mhm. Für wen machen Sie das eigentlich? Wer sind, bei Ihnen kann man ja sagen, die Kunden eigentlich des DDR-Museums? Wer kommt da? Sie machen ja, soweit ich weiß, professionelle Besucherumfragen seit Gründung des Museums. Wer kommt? Sind es Touristen? Sind es junge Leute? Können Sie dazu was sagen?
Ja, es ist auch ungefähr gedrittelt. Also ein Drittel alte Bundesländer, ein Drittel neue Bundesländer, um diese Terminologie nochmal zu benutzen. Und das dritte Drittel, also internationale Besucher, viele aus Südkorea zum Beispiel, Japan, aus aller Herren Länder. Interessanter sind da in dem Kontext übrigens Führungen. Da gibt es ganz interessante Problemverwerfungen, auch mit Osteuropa und so. Zum Beispiel verstehen die früher in der Sowjetunion gelebt haben, überhaupt nicht, was an der DDR so schlecht gewesen ist. Für die war DDR immer fast schon goldener Westen. Und eine Deutschlehrerin aus Litauen erzählte, ihre Studenten guckten sich das so an, mehr oder weniger desinteressiert. Aber sie hatte in Greifswald studiert und sagte, sie hat heute noch die schönen Sachen, die sie damals als Studentin in Greifswald gekauft hat. Das nur am Rande. Also das ist eher die Problematik, oder auch mit den Besuchern aus Südostasien. Die stellen natürlich immer, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ost und West? Und das muss man dann irgendwie erklären. Kurz und gut, vom Alter her, das geht also vom Greis bis zum Säugling. Das ist ungefähr so der Durchschnitt. Wir haben natürlich sehr viele Touristen, daran sehe ich auch nichts Negatives. Ob Sie nun Kunden oder Besucher sagen, das lasse ich mal dahingestellt. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied sein soll. Sehr viele, also das geht quer durch die Bevölkerungsschichten und quer durch die Bildungsschichten. Und so nenne ich es mal, Informiertheitsschichten. Wir haben also Leute, die überhaupt zum allerersten Mal was hören von der DDR und staunen, aha, so und so. Und es gibt natürlich welche, die biografisch unheimlich damit verwachsen sind. Und es gibt auch welche aus dem Westen, die sich immer dafür sehr interessiert haben, politisch interessierte, informierte Leute, die auch eine Meinung haben und so weiter. Also das geht, und das ist eben das Schwierige am Museum, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Museum ist eigentlich das schwierigste Medium, was es gibt. Wenn ich einen Film mache, weiß ich ungefähr, wer sich das anguckt, und kann nebeneinander stellen eine positive und eine negative Meinung. Die können auch vollkommen konträr sein, und dann kommt die Stimme aus dem Off und sagt, so unterschiedlich sind die Meinungen und die Sichtweisen, Filmschnitt. Oder wenn ich ein Buch schreibe, weiß ich auch ungefähr, wer das lesen wird, und kann diese Dialektik von Alltag und Diktatur sehr gut entwickeln. Das ist weiter kein Problem. Aber der Museumsbesucher hat, wie gesagt, die unterschiedlichsten Zugänge, die unterschiedlichsten Informiertheitsgrade. Er ist auch vollkommen anarchisch, wie er da durch das Museum läuft. Der eine geht so rum, der andere so rum, der eine guckt sich das an, der zweite guckt sich jenes an. Inzwischen quengeln die Kinder, sagen, sie wollen Eis, dann wieder raus. Also man muss auch immer akzeptieren, ich sage das ganz bewusst, obwohl es vielleicht ein bisschen provozierend ist für manche professionelle Museumsleute, Museum ist Freizeitbeschäftigung. Ins Museum gehen die Leute freiwillig und zahlen dafür noch einen kleinen Obolus. Das heißt, die sind dazu nichts verpflichtet. Wir können da niemanden verpflichten, sich das anzugucken und da Weihe- und Gedenkstunden zu veranstalten. wir sind darauf angewiesen, und es ist auch gut so, dass es den Besuchern Spaß macht. Dass sie, und wobei jetzt der Begriff des Spaßes sehr weit gefasst ist, Erkenntnis ist ja auch Spaß im Sinne von Brecht, aber es muss natürlich auch einfach interessant sein. Also ein Stück Unterhaltung, ein Stück Tourismus, dazu stehen wir auch und arbeiten übrigens sehr gut mit den verschiedenen Tourismusunternehmen zusammen, sind auf diesen ganzen Tourismusbörsen vertreten, jetzt gerade wie in Köln ist eine gewesen und so weiter, sind da sehr, auch werbemäßig sehr präsent.
Bitte um kurze Antwort noch eine Anschlussfrage. Kriegen Sie auch Kritik?
Ja, was sag ich? Von Anfang an, also die Resonanz war nach der Öffnung, die professionelle Kritik überwiegend negativ. Darüber haben wir schon gesprochen. Bei der zweiten Runde überwiegend positiv, oder es kam gar nichts mehr von Institutionen, Leuten, die es überhaupt nicht leiden können, die haben gar nicht mehr gesagt.
Resigniert.
Von mir aus, das machen wir vielleicht nachher mal aus. Die haben dann gar nichts mehr dazu gesagt. Und was jetzt die Besucher angeht, da reicht also das Spektrum von totaler Ablehnung. Hier wird die DDR, und zwar aus zwei Richtungen. Die einen sagen, hier wird die DDR durch den Kakao gezogen und lächerlich gemacht. Die anderen sagen, wie kann so eine schreckliche Diktatur mit so viel Menschenrechtsverletzungen und Todesschüssen und so weiter an der Mauer, wie kann das so relativ ironisch und teilweise eben auch lustig dargestellt werden? Es gibt also von diesen beiden Seiten des Spektrums immer Kritik und reicht also bis zu heller Begeisterung, haben noch nie so ein schönes Museum, das war ich selber staunen, ja. Aber sowas höre ich oft noch nie, so ein interessantes Museum, es ist ganz anders als sonst, hier kann man alles anfassen und kann gucken und alles rausnehmen und so. Jetzt gebe ich mal noch, weil wir gerade dabei sind, noch eine offene Flanke, es kommt besonders gut an bei Amerikanern, muss ich sagen. Kann man sagen, ja, diese kulturlosen Amerikaner, die haben ja von sowieso nicht eine Ahnung, sie haben einfach nach meinen Erfahrungen einen anderen Zugang zur Geschichte. Der Deutsche möchte sich dem Museum immer noch so wie einer Weihestätte näher, so mit hängenden Ohren und dann eine große Treppe hochgehen, wo Säulen stehen und dann erstarren, ehrfürchtig erstarren vor den großen Kunstwerken oder anderen Gegenständen. Und die Amerikaner, für die ist Geschichte so, was die Oma für einen Toaster hatte und so. Und so, ach, das hatten wir damals auch und das war bei uns anders und so. Und das ist genau der Zugang, den ich gestern hier in Wittenberg erlebt habe. Die Leute kommen einfach rein, ach toll, das Glas und so, das hatte ich da früher auch und so. Ja, aber das ist der Zugang, so fängt man die Leute ein und das, jetzt muss ich mal sagen, das ist der erste Schritt. Was dann kommt, das ist offen. Da kann man das so machen wie in Leipzig, da kann man das so machen wie in Wittenberg, aber diesen ersten Schritt müssen die Leute erstmal gehen. Und die meisten haben das Bestreben, das ist auch die böse Falle natürlich, sich mit dem Gegenstand zu identifizieren und da ein Stück ihrer eigenen Biografie zu suchen, ihre eigene Geschichte, oder zu sagen, bei uns war das anders oder bei uns war das in 50 Jahren auch so ähnlich und so. Das ist sozusagen das moderne und lebendige Museumsgespräch. Da muss man anknüpfen und dann muss man natürlich weitergehen und vom Eierbecher zur Interpretation der kommunistischen Diktatur kommen. Das wird in Leipzig dann gemacht.
Herr Eckert, Sie sind direkt angesprochen. Welche Erfahrungen mit Besuchern haben Sie seit über 10 Jahren nunmehr im Zeitgeschichtlichen Forum gesammelt?
Da ich nichts kritisieren will, das ich nicht kenne, gehe ich immer wieder mal in Stefan Wolles Museum, inkognito gewissermaßen. Das letzte Mal war es genau so, wie du eben beschrieben hast. Extrem heiß, extrem voll, extrem laut, extrem interaktiv. Ich geriet in Panik. Ringsherum piepte es, piepte und wurde als Schuppel hingezogen. Mir blieb nur die Flucht, überwiegend Amerikaner, Kinder. Und als ich dann flüchten wollte, kam mir eine sympathische junge Frau mit einem Fragebogen entgegen und wollte mich auch noch evaluieren. Und dann, als ich sagte, ich bin irgendwie befangen, so ein bisschen, ja, wollte sie nicht hören. Also ich glaube, meine Evaluationsantworten könnten ausfallen aus dem, was ihr sonst zu lesen bekommt. Also die Flucht ist mir dann gelungen. Ich gehe jetzt aber zurück nach Leipzig. Also wir wollen ganz bewusst anders rangehen und nicht sagen, über die Identifikation oder das Wiedererkennen mit einem Objekt können wir die Geschichte erzählen. So ein Eierbecher ist im Altersbereich auch zu sehen. Das ist aber nur Illustration für den allgemeinen Zusammenhang zwischen Opposition und Repression. Wir betreiben sehr intensiv Besucherevaluation. Das ist eine unserer Spezialitäten, geben das immer in externe Institute und kommen bei der Besucherevaluation zu extrem hohen Zuspruchswerten, die weitaus höher sind, als das hier über Wittenberg zum Beispiel gesagt wurde. Traut man sich gar nicht zu sagen, es gibt so gut wie keine Negativurteile. Die Negativurteile, die kommen, sind immer im gleichen Spektrum. Das eine ist, meine Heimat DDR war anders. Für mich war entscheidend Ostseeurlaub, FDGB, Kindergartenplatz. Das ist ein Argument. Das zweite Argument ist, das ist hier die Geschichtssicht des Westens, die dem Ostdeutschen aufgezwungen wird. Das dritte Argument, es gibt in der Bundesrepublik eine offizielle Geschichtsinterpretation des Bundestages, der Bundeskanzlerin, die wurde hier umgesetzt. Und dann das vierte auch immer wieder kommt, man sollte das Geld besser ausgeben, vor meiner Straße sind Löcher und der Kindergartenplatz ist unbefriedigend. Das ist klar, das haben wir momentan bei der hochaggressiven Diskussion um das Leipziger Freiheitsdenkmal genau so wieder mit diesen Argumenten. Es ist aber eine kleine Gruppe, es ist also eine Gruppe unter 5%, die anderen dann positive Äußerungen. Es hat in der Anfangsphase den Versuch gegeben, uns von Seiten der PDS, also jetzt organisiert über die Luxemburg-Stiftung Sachsen, historische Fälschung nachzuweisen. Eine meiner Lieblingsgeschichten, aber ich erzähle sie jetzt lieber nicht, kann nur sagen, es ist in sich zusammengebrochen. Diese Versuche haben zu nichts geführt, weil einfach die historischen Aussagen richtig gewesen sind. Da ging es also nicht um Einschätzung, da ging es darum, Fälschungen nachzuweisen. Das ist diesen 50 Leute waren daran beteiligt, fast überwiegend abgewickelte Professoren des Marxismus und Leninismus mitteldeutscher Hochschulen, ist ihnen nicht geglückt. Gruppen etwa so wie bei euch, stark zunehmend sind die Ausländer. Das hat auch mit der Tourismusentwicklung in Leipzig zu tun. Und wir haben erhebliche Erfolge bei der Gast, sagen wir, also Kunde, Besucher, wir sagen mal Gäste. Bei den Gästen haben wir erhebliche Erfolge bei jungen Menschen. Ja, ich meine, ich kenne die Thesen von Klaus Schröler, die Schüler wissen nichts. Ist ja auch richtig, Studenten wissen noch weniger, ist noch nicht thematisiert, zumindest die in Leipzig. Aber es ist möglich, junge Menschen in eine solche Ausstellung zu bekommen, sie zu interessieren. Und zwar in unserem ganz konkreten Fall über Angebote an die Lehrer von ganzen Projekttagen. Ja, das war sozusagen der Bruch, den wir erreicht haben, nachdem wir lange Zeit boykottiert worden sind, von den Lehrern, nicht von den Schülern, haben wir gesagt, sächsische Lehrer müssen pro Schuljahr 2 Exkursionen machen. Wir bieten einen Tag nach dauernde Rundumbetreuung an. Ausstellungsbesuch, Diskussionen, einen Videofilm drehen und so. Waren die Lehrer vollkommen glücklich, brauchten sich keine Mühe mehr geben. Seit der Zeit floriert das und es kommt dann manchmal vor, als wenn es ein Jugendhaus, der falsche Ausdruck, also eine Ausstellung, die überwiegend von Jugendlichen besucht wird. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das so betreibt. Ansonsten Spaß und Erkenntnis. Ich würde erst sagen Erkenntnis, dann Spaß. Aber es hängt natürlich zusammen und man sollte es auch nicht zu weit auseinander definieren. 2 Sachen sind noch nicht erwähnt worden. 2 Probleme, die haben wir nicht. Das eine wenig gelöst, das sind die nachwachsenden Generationen. Also die Frage ist, was macht man mit jetzt nachwachsenden Generationen? Zur Zeit der Friedlichen Revolution waren wir 39. Ja, ich habe heute Studenten, die lebten damals noch gar nicht. Also eine ganz andere Herangehensweise, wie kann man erklären, worum es geht. Und ein Problem, das ist in Berlin, glaube ich, noch gravierender als bei uns, aber müsste es zumindest sein, das ist, wie erklärt man deutsche Zeitgeschichte Menschen mit Migrationshintergrund? Die in der Regel ja kaum kommen, bisher zumindest.
Nein, in den Schulklassen schon. Aber ja, im Rahmen der Schulklassen, ja, ja.
Ausländer, ich letztens im Tagesspiegel gelesen war. Migrationshintergrund. Hm. Also wir haben das Problem nicht gelöst. Ich weiß nicht recht, wie ich damit vernünftig umgehen kann.
Ja. Wir diskutieren jetzt schon über eine Stunde hier auf dem Podium. Gleich sind Sie bzw. seid ihr dran. Bitte schon mal Fragen überlegen. Ich will aber, da ich hier rechts neben mir auch zahlreiche Kuchendiagramme sehe, die Frau Panzig mitgebracht hat und die Aufschluss über die Wirkung des Hauses der Geschichte in Wittenberg geben. Können Sie uns etwas auch über Ihre Erfahrungen mit Besuchern sagen? Mhm. Besonders interessant ist auch die Frage, kriegen auch Sie so viel Kritik wie Herr Wolle fürs DDR-Museum?
Nö, eigentlich nicht. Also unser Problem, also über die Besucher generell, wir sind nicht in der komfortablen Lage wie Herr Eckert. Die brauchen ja da keinen Eintritt zu bezahlen. die zu uns kommen, müssen Eintritt bezahlen. Und 6 Euro, das ist für manche hier im Osten eine ganze Menge. Ja? Und wenn die dann drin sind, also was Kritik betrifft, die ist nun schon sehr alt. Da war mal 2000, als wir anfingen, da ist es so, in Kleinstädten, da gibt es natürlich immer Platzhirsche und wehe, du hast bestimmten Leuten nicht gehuldigt, dann wird natürlich das, weil da kommen da welche aus Berlin und machen was. So war unter anderem die Diktion und die haben das gemacht. Und Kuschelecke DDR und lauter solche Dinge, das gleichzeitig hat der damalige Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft, Professor Simon, der mehrfach hier war, der hat uns dann geschrieben, also hat er an den Bürgermeister, hier wird Wissenschaft auf hohem Niveau in die Praxis überführt, das findet man in dieser Qualität höchst selten. So, also, und dann wurde hier gesagt, naja, früher haben sie Honecker zitiert, heute zitieren sie die Westprofessoren. Also das ist jetzt 12 Jahre her, Gott sei Dank. Und meine Entgegnung war, ich kann nicht einen Trabant finanzieren und einen Mercedes verlangen. Wenn ich also nur mit Laien arbeite, kann ich also nicht so ein Haus aufbauen wie in Leipzig, ja, wo also die finanzielle Voraussetzung gar nicht da sind. Ich kann nur immer Schritt für Schritt bestimmte Dinge umsetzen. Wir haben uns aber, wie gesagt, bemüht, immer diese Alltagsgeschichte aus eben diesem Grund, das ist ja ein volkskundliches Museum, wenn man so will, dennoch immer die Zeitgeschichte zu integrieren durch Sonderausstellungen. Also eine Ausstellung ist ja Russen und Deutsche im Alltag, 1945, Wittenberg war eine Garnisonsstadt, wo wir also diesen Alltag mit politischer Geschichte verbinden, selbst bei unseren Führungen, völlig richtig. Ich weiß jetzt nicht, war das Herr Wolle oder war das Herr Eckert? Also wenn die Leute werden geführt, immer, weil wir einfach eine Übersicht haben wollen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Kleinteile, als es in den anderen Museen. Du kannst ja alles mitnehmen. Du gehst ja durch Räume hindurch. Und natürlich gibt es schon bei manchen sehr seltenen Dingen Bedürfnisse, die zu klauen. Und da wird auch auf Wirtschaftsgeschichte, das bleibt ja nicht aus, Alltag, 50er Jahre, da steht also ein so Nierentisch, nicht? Und da wird schon was über Plan- und Marktwirtschaft, das also in dieser Zeit natürlich, das war ja nicht geplant, so ein Tisch, und da wurde der auch nicht hergestellt, da hat man sich eben eine Schablone aus dem Westen besorgt und der Handwerker aus Wittenberg hat die dann hergestellt und als das Ding schon längst nicht mehr modern war, dann kamen diese Blumentischchen mit dieser Nierentischform auf. Also du kannst an vielen Dingen sehr schön Wirtschafts- und auch politische Geschichte miteinander verbinden, aber es wird nicht vordergründig gemacht, es wird, wenn Sie Interesse haben, über diese Audioguides beziehungsweise die Leute, die führen. Was noch ein Effekt ist, da ja mindestens ein Drittel aus den alten Bundesländern, viele aus dem Ausland kommen, die Leute, die führen, haben ja den Osten, den DDR erlebt und sie kommen miteinander ins Gespräch, auch über Alltagsdinge, die da sind. Und,
das war auch gestern so übrigens, ist mir aufgefallen. Ja, ja.
Ja, und wir wünschten uns ja eigentlich, dass die auch die Audioguides, weil da sind natürlich wirklich wissenschaftlich und anschaulich und ganz gut belegt, also diese Führungstexte. Aber die meisten möchten geführt werden, möchten mit den Leuten reden, die sie führen. Und ich hoffe, dass die wenigstens die politische Seite ordentlich behandelt haben. Denn die Leute, die da führen, die werden auch ständig gewechselt, weil das ist immer zweiter Arbeitsmarkt. Im Moment wissen wir nicht, wie lange, also vielleicht mal manchmal ein Jahr, manchmal ein halbes Jahr. Aber die kriegen Schulung, bloß wie lange das vorhält, ist die andere Sache. Was die Besucher betrifft, die uns jetzt hier geantwortet haben, das sind ja 109 Besucher gewesen im ersten Halbjahr, die hier diese Fragebögen ausgewertet haben. Und da sind, warum besuchen Sie das Haus der Geschichte? Also 41% aus Neugier, 23%, um etwas über die DDR zu erfahren und 8% aus Interesse an einer Sonderausstellung. Und aus anderen Gründen sind dann 14%. Um anderen den Alltag der DDR zu zeigen, 14%. Das sind häufig Leute, die jetzt eine junge Frau oder ein junger Mann, die Leute aus den alten Bundesländern heiraten, ja, oder mit denen zusammen sind. Also das ist auch sehr witzig. Da kriegte ich mal Fotos geschickt und da habe ich mich gewundert, habe ich gedacht, was ist das denn? Da saß einer im Unterhemd in unserer 70er-Jahre-Küche. Nicht? Und die Frau hatte ein Kleid an aus dem 70er Jahre, ein Hochzeitskleid. Und da hatten unsere Mitarbeiter das erlaubt, an sich, Herr Wolle, das kann ich ja verstehen. Wir sind ein bisschen stringenter, weil ich sage, das sind alles historische Dinge, aber Sie haben recht, manche Sachen sind doppelt und dreifach und da dürfen Sie eben auch in Zeitschriften nachgucken, aber andere Sachen nicht. Also Kleidung anziehen schon gar nicht. Und die hatten eben Ausnahme, weil sie eben geheiratet haben. Und so wollte er darstellen seiner Freundin, wie sie da gewohnt haben. Also ein Unterhemd, weil die Wohnungen überheizt waren in den Neubauten, saß er also im Unterhemd in der Küche. Also das sind unsere Besucher. Und am Ende, was für Gefühle weckt die Ausstellung in Ihnen?
Aber ganz kurz.
Ja, so, das hatte ich ja schon gesagt. War Interesse, 36% Interesse, 8% Erkenntnis, 31% Erinnerung. 9% Stolz, keiner hat Verärgerung, keiner Ablehnung, keiner Nostalgie und andere Gefühle.
Also, vielen Dank bis hierhin. Auf dem Podium, jetzt bitte ich um Fragen und Kommentare von Ihnen bzw. euch. Wer hat was auf dem Herzen? Ja, bitte, ich bitte um ein kurzes Statement.
Ja,
oder eine Frage.
Ich bin auch im Landkreis Mittelheide hier von Hammersicher Richtung Sachsen-Steuerdorf.
Entschuldigung, bitte, wir schneiden mit oder ist es schön, wenn Sie ins Mikro sprechen würden? Dankeschön.
Ich habe keine Staatsgeheimnisse zu sagen. So, mein Name ist Volker Kummer, war bereits im vergangenen Jahr Gast dieser Veranstaltung und finde es sehr toll, dass nach meiner Kritik im vergangenen Jahr dies Jahr nur das Haus der Geschichte ganz offiziell in die Problematik einbezogen worden. Denn im vergangenen Jahr war es versäumt worden, die angehenden Studenten, die sich auf eine Dissertation vorbereiten und die teilenden Professoren, dass sie das Haus der Geschichte besucht haben. Hatte ich voriges Jahr kritisiert, dies ist das Nachholen, finde ich ganz toll, wenn die Lob aussprechen. Und zu Ihnen, Herr Dr. Rainer Eckert, möchte ich sagen, wenn man sich, wie Sie richtig bemerken, sich als ein Nationalmuseum sehen und in dem Schwenken verwaltet werden, kann man ganz anders agieren, finanzieren, organisieren und publizieren, als wie das kleine Haus der Geschichte hier in Lutherstedt-Nürnberg. Ich kann aus eigenem Erleben sagen, das Haus der Geschichte in Wittenberg, verbunden mit Frau Dr. Panzig und Herrn Dr. Panzig, hat wahre Pionierarbeit geleistet in einer Zeit, wo viele noch gar nicht daran gedacht haben, Dinge der Alterszucker der DDR zu erfassen, zu sammeln und vor allen Dingen mit Zeitzeugen zu reden und das festzuhalten, sowohl schriftlich als auch in Form von Tonband. Und Zeitzeugnis und Zeitzeugen sind ganz wichtig, um die wahre Geschichte darzustellen zu können. Und ich erlebe das ab Vosjahr, erlebt ihr in den Aussagen von den Studenten jetzt hier, dass doch wirklich einige Lücken in Geschichtskenntnissen zur DDR-Zeit bestehen hier. Und das soll doch gefüllt werden, wirklich mit den wahren Aussagen von Zeitzeugen und Zeitzeugnissen. Und das wird, möchte ich sagen, in Beispielsweise hier in Wittenberg praktiziert. Und
vielen Dank für den Kommentar.
Noch zum
haben
Schluss
Sie noch
sagen,
eine Frage?
Wir haben Meinungsfreiheit. Und noch zum Schluss sagen, gegen wirklich lokale Widerstände in Anfangszeit und heute musste sich das Haus der Geschichte in Wittenberg behaupten, während Sie, Herr Dr. Eckert, von Anfang an großzügig und vor allem, weil Sie gesagt haben, Bundeskanzler angesiedelt. Das will ich mal nur sagen, das ist der große Unterschied hier.
Vielen Dank.
Und Herr Dr. Woller, Sie kennen auch von vollen Schöpfen in Berlin im Zentrum, kommen dann die Touristen hier. Da kann man ganz andere Besucher anlocken, als ich von selbst zu Gast in Ihrem Haus hier habe mir das irgendwie angeschaut, wir es auch wieder anschauen. Kann man ganz anders agieren als mit den kleinen Stadt Wittenberg hier, wo die Touristen herkommen für einen Tag hier, 3-4 Stunden und dann können sie mal kurz reinschauen und sind wieder verschwunden.
So, vielen Dank. Rainer Eckert und Stefan Wolle sind direkt angesprochen. Wollen Sie dazu was kommentieren oder ergänzen?
Das war ja nicht direkt eine Frage. Ich begrüße es. Also mir ist gestern, ich sage es mal, die positiven Dinge, die mir gestern aufgefallen sind hier in Wittenberg. Man kommt herein und fühlt sich irgendwie sofort in die DDR versetzt. Das stimmt. Man möchte sich fast in die Küche setzen und einen Kühlschrank aufmachen. Also das stimmt. Dieser Effekt ist da und der kommt offenbar bei den meisten Leuten auch gut an, denn die Leute kommen an diesem Ort schneller und mehr ins Gespräch, als es sonst üblich wäre heutzutage. Es entsteht sofort so ein bisschen was wie eine DDR-Atmosphäre, aber im positiven Sinne. So eine gewisse Traulichkeit, so eine Übereinstimmung. Man erzählt sich was, Kollegen, die da die Führung machen und Besucher kommen miteinander ins Gespräch. Und das hat mir also eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefallen gestern. Wie gesagt, die Frage ist natürlich, wie geht man dann weiter? Wo ist denn sozusagen die übergreifende Aussage? Und Sie haben den Mut, einfach zu sagen, wir überlassen das dem Zuschauer, Kunden, Gast. sich darüber Gedanken zu machen und das im, mehr oder weniger, wenn er jetzt nicht eine Führung wahrnimmt oder die, Kommentare liest, das ist eine von verschiedenen Methoden. Ich glaube, da haben verschiedene Methoden sozusagen ihre Legitimität durchaus variiert. Und dass das so voll war, das tut mir leid. Ich mache mal mit dir eine Führung, wenn es ganz leer ist, vor 10, da gehen wir mal rum, da ist auch noch ein bisschen kühler. Und vielleicht kommt noch ein Kollege mit dir ein bisschen Luft zufächelt. Also diesen Vorwurf, dass es voll ist, lasse ich mir gerne gefallen. Für die Witterung können wir nichts. Und viele Kinder, das stimmt, also jugendliche Kinder, und die machen halt auch ein bisschen Krach, das ist wohl wahr. Übrigens, es ist wirklich manchmal, ich muss gelegentlich mal für eine Führung einspringen, der Lärmpegel ist tatsächlich sehr, sehr beträchtlich da, das stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, mein Angebot, ja, zu einer stillen Stunde mal, machen wir mal.
Torben Ips hat sich gemeldet.
Nee, jetzt, ich muss.
Ach so, Rainer Eckert.
Vorwürfe erstens. Gegen das Haus hier in Wittenberg hat niemand von uns Vorwürfe erhoben. Das haben Sie vielleicht so gehört, das stimmt nicht. Wir sind in einer besonders privilegierten Situation, gar keine Frage. Wir brauchen keine Drittmittel anwenden. Wir sind aus dem Bundeshaushalt zu 100% finanziert. Ich finde das grundsätzlich richtig. Wir könnten auch gar nicht anders, weil es unser Gesetz so vorschreibt. Das war noch unter konservativer Führung, Bundeskanzler Kohl, der Ansatz, auf Bundesebene jedem Deutschen zu ermöglichen, sich mit der Geschichte des eigenen Landes kostenlos zu beschäftigen. Das finde ich richtig. Es wäre besser, wenn andere auch in solchen Bedingungen arbeiten könnten, dass sich das auf die Besucherzahlen positiv auswirkt und von manchen Kollegen bis zum Scheel betrachtet wird, ist mir natürlich genauso klar.
Wir kennen euch das.
Ja, das ist nett. Ihr habt ja auch einen ungeheuren Erfolg. Das muss man ja sagen. Ist ja andersrum, dass gerade in Berlin viele nun wiederum mit diesem ungeheuren Publikumsandruck Andrang ein kleines Problem manchmal haben. Ganz klar, ein Riesenerfolg will ich auch gar nicht wegreden. Es war auch kein Vorwurf, dass so heißt, weil ich wollte bloß erklären, warum ich plötzlich flüchten musste.
Ohne Muster.
Es hat sich so ergeben im Diskurs.
Ja, es ist richtig. Es ist manchmal ganz schön voll da und dann wird es einem
ich
so ein bisschen,
das ja gar nicht
so ein bisschen enger da unten.
Das ist ja toll, das hört sich ja affig an, wenn ich neidisch wäre und jetzt, weil ich so neidisch bin, damit komme nein, und sage, ich habe es aber nicht mehr ausgehalten. Nein, gar nicht.
Torben Ips, bitte.
Ja. Torben Ips von der Uni Leipzig. Wir hatten ja im Rahmen dieser promovierenden Tage auch Herrn Rodekamp zu Gast, der also über die Möglichkeiten, Chancen und Probleme der deutschen Museumslandschaft gesprochen hat. Und dabei ist mir vor allen Dingen hängen geblieben, dass er so ein bisschen beklagt, dass es eigentlich auch viel zu viele Museen gibt. Viel zu viele Museen in dem Hinblick, dass natürlich die öffentliche Finanzierung nicht gewillt ist, eine Unmenge an Museen ausreichend zu finanzieren, was dann zur Folge hat entsprechend, dass entweder die Finanzierung unzureichend ist für alle Museen oder dass man Museen schließen müsste. Und dahin dann meine Frage, gerade im Hinblick auf lokale Geschichtshäuser, macht es denn Sinn, in jeder ostdeutschen Stadt also ein Museum, ein historisches Stadtmuseum zu haben, was ja viele, also die größeren Städte zumindest haben, plus noch eine extra ein Geschichtshaus und vielleicht noch eine Gedenkstätte, was letztendlich, ob nicht eine Konzentration, was ja auch eine qualitative Verbesserung bedeuten könnte, also ob das nicht mittelfristig die Perspektive ist, in der man sich da auch bewegen muss, gerade in diesem Bereich.
An wen ist die Frage?
Wer will?
An alle.
Also, ich war ja nun damit konfrontiert in Brandenburg und ich fände es schon schön und richtig, wenn jede wenigstens mittlere Stadt einen solchen Ort hat, den die Bürger als den ihren annehmen, empfinden, da gerne hingehen, ihre Gäste hinführen. Es hat natürlich den touristischen Aspekt, das ist vollkommen klar. Und es kostet ja auch nur nicht so unendlich viel. Ich glaube, du hast es vorhin angedeutet, die Summen, um die es da in Eisenhüttenstadt geht, sind ja gesamtetatmäßig, wenn ich höre immer, mit was für Summen da volkswirtschaftlich jongliert wird, mit 100 Milliarden, und so sind das ja lächerlich geringe Summen. Also das sollte sich so eine reiche Gesellschaft wie die Deutsche schon leisten können. Es kommt da gut an, wo der Ort, Heimat, stadtgeschichtliches Museum, regionalgeschichtliches Museum sozusagen im Leben der Stadt verwurzelt ist. städtische, regionale, heimatliche Identifikation schafft. Wir haben auch über den Begriff der Heimat diskutiert. Manche möchten ihn bewusst sozusagen wiederbeleben und rehabilitieren. Ich finde das auch richtig. Wir haben vorhin über darüber gesprochen, dass der Gegenschlag gegen die Globalisierung, gegen die Beliebigkeit des Ortes, dass da wieder mehr Verwurzelung geschaffen wird. Also ich würde dieses finanzielle Argument nicht gelten lassen und sagen, wir brauchen das im Grunde nicht. Also eine mittlere Stadt wird sich das schon leisten können, ja, bin ich der Meinung.
Frau Panzig und danach Herr Eckert.
Also ich würde sagen, im Gegenteil. Ja. Wie will denn die junge Generation etwas über ihre Heimat? Wir wollen ja immer Identifizierung, Identifikation und Geschichtsbewusstsein ist ja immer verbunden mit dem Bewusstsein von dem, wo komme ich her. Wir brauchen das direkt, das gehört doch zur Kultur dazu. Mein Enkel hat mich letztens gefragt, Oma, wozu brauchen wir, wozu brauchen wir Geschichte, was ist das? Ich sage, weißt du, was du gestern schon erlebt hast und vorgestern, und wenn du das alles vergisst, das ist doch wahnsinnig langweilig, wenn du bloß morgen, das Morgen siehst. Also das ist jetzt ein bisschen auf eine ganz niedrige Stufe, aber wir zum Beispiel in Wittenberg, das sind Schülergenerationen, die also nur durchs Haus der Geschichte etwas über die Geschichte ihrer Vorfahren erfahren. Ansonsten ist das Geschichtshaus ja geschlossen, mehr oder weniger. Und das ist in anderen Museen, ist es so, dass die Schüler, die großen Häuser, das ist völlig richtig, die müssen sein, damit man die eigene Geschichte einbetten kann. Aber die kleinen Häuser sind dazu da, dass ich etwas über mich, über meine Heimatstadt erfahre, über die Region erfahre, dass ich das, wenn ich das weiß, in die großen Häuser kann ich das auch besser einordnen. Und die Erfahrung ist die, wenn Schüler in solche Ausstellungen kommen, die suchen auch nach ihren Wurzeln. Ist das mein Opa und was hat denn der gesagt? Und dann kommt ein bestimmter Stolz zutage. Also Altgeschichte nur über den Geschichtsunterricht zu erfahren, das ist, ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, aber es ist langweilig, weil die Geschichtshäuser, wie ich schon mal gesagt habe, die machen das ja auf emotionaler Basis und das prägt sich besser ein, als nur etwas zu hören und vielleicht noch eine PowerPoint-Präsentation zu sehen über Geschichte. Also es wird so viel Geld rausgeschmissen, Milliarden sind wir in der Lage, von heute auf morgen weiterzugeben an andere Staaten. Und da soll man die paar Piepen für so eine kleine Geschichtsmuseum nicht aufbringen. Also das ist für mich überhaupt keine Begründung.
Herr Eckert.
Da stimme ich Herrn Wolle zu.
Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob jeder Ort nur noch ein eigenes...
Reicht, wenn es aus der Geschichte gibt.
Ja, nicht jeder Ort, Stefan. Aber... wenn jeder Ort dann auch ein eigenes Geschichtsmuseum hat, das wird, glaube ich, nicht notwendig sein. Ich würde eher dafür plädieren, dass in vielen Orten, wo es Einrichtungen gibt, die sich ganz eindeutig mit politischer Repression beschäftigen, dass hier das Spektrum erweitert wird. Wir haben die Diskussion zurzeit in Erfurt mehrere Jahre lang ganz erbittert um dieses ehemalige Untersuchungsgefängnis des MFS in der Andreasstraße, wo wirklich gestritten wurde, darf das nur eine reine Gedenkstätte sein, die an die Untersuchungshaftanstalt erinnert, oder können wir auf einem Stockwerk auch die kommunistische Diktatur in Thüringen thematisieren? Wenn man es natürlich durchgesetzt, das finde ich einen richtigen Weg, also ein breiteres Spektrum auch schon in vorhandenen Einrichtungen aufzugreifen. Was die Situation angeht in Leipzig, muss ich mal was sagen, ich denke, in Leipzig haben wir ein Maß der Musealisierung erreicht, das gut ist, das aber auch vollkommen ausreichend ist. Ja, mit der Runden Ecke, mit der Nikolaikirche, mit dem Zeitgeschichtlichen Forum, mit dem Stadtgeschichtlichen Museum, kleinere Sachen, jetzt das Freiheitsdenkmal, die Stelen im Stadtbild und. Jetzt ist aber auch genug. Also an dem Punkt würde ich mal sagen, wir brauchen nicht mehr. Es gibt jetzt diese Forderung, zu dem Freiheitsdenkmal auch einen zusätzlichen Ort der Information zu schaffen. Das ist ja nicht mehr nötig. Man muss also auch irgendwann mal einen Strich ziehen. In Berlin wird die Situation inzwischen bedrohlich. Nach langen Jahren der Diskussion war zuerst die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Gedenkstätten, vor allen Dingen in Gedenkstätten präsent gewesen. In den letzten Jahren hat sich das erheblich geändert, das Bild. Vieles ist genannt worden, Deutsches Historisches Museum, Dein Museum und. Hohenschönhausen wird im nächsten Jahr die Dauerausstellung eröffnen. Bernauer Straße wird ihre Dauerausstellung in 2 Jahren inzwischen eröffnen. Wir haben jetzt den Tränenpalast, wir gehen in die Kulturbrauerei. Herr Jahn will einen großen Geschichtsparcours auf dem Areal der Stadtsicherheit errichten, also Ruschestraße und so, mit mehreren Gebäuden. Es gibt die Idee eines Museums des Kalten Krieges, entweder am Checkpoint Charlie oder im Flughafengebäude Tempelhof und. Ich könnte noch mehrere andere Sachen nennen. Da ist meine Sorge, dass es wirklich dann zu einer Übersättigung führen könnte, dass man zum Beispiel, also wirklich von einem Museum in die nächste Gedenkstätte geradezu stolpert, zwangsläufig.
Wobei von allen genannten Projekten ist die Kulturbrauerei das überflüssigste.
Ja, ein weites Feld.
Dass wir jetzt nicht abstecken können, hier vorne gibt es nämlich noch eine Wortmeldung.
Müsste ich eigentlich was zu sagen.
Ja, bitte.
Alina Tiefs von der Uni Münster. Ich lebe und arbeite aber in Hamburg und Berlin und habe da auch in vielen Museen immer gearbeitet. Ich habe eine Frage direkt an Sie, Frau Panzig, weil ich zum einen vollkommen mit Ihnen übereinstimme, was die Anschaulichkeit der Dinge betrifft. Das finde ich unbedingt ja, ebenso und sehr überzeugend. Mich hat interessiert, was Sie ganz zum Schluss gesagt haben. Leider ist das ein bisschen hinten übergefallen, hatte ich den Eindruck, weil dann sofort ja, das Wort übergeben wurde. Sie haben ganz zum Schluss gesagt, 40% oder so und so viel auf jeden Fall beträchtlich. Viele Menschen kommen in Ihr Museum, um sich zu erinnern. 9% aus Stolz und keiner aus Nostalgie. Und das finde ich direkt interessant, weil ich auch glaube, dass Nostalgie das Moment ist, was uns beunruhigt in Museen, die privat errichtet werden, gerade zu zeitgeschichtlichen Themen. Warum beunruhigt uns das? Weil es so emotional ist und Emotionalität birgt einfach die Gefahr der ja, Eindimensionalität. Und ich frage mich, ist nicht Nostalgie eigentlich auch eine Mischung aus dem, was in den anderen Prozentzahlen vorkam? Also Erinnerung und Stolz und auch Heimat. Also woher kommt genau dieser Wert, keiner kommt aus Nostalgie in Ihr Haus?
Okay, vielen Dank. Wir sammeln jetzt. Es gibt nämlich noch weitere Wortmeldungen. In der letzten Reihe hat sich die Kollegin gemeldet. Und dann in der von hier aus gesehen dritten Reihe vorne.
Ich komme ursprünglich aus Sachsen, aber lebe jetzt schon relativ lange in Süddeutschland. Und da hat man ja, also die Sache ist ja, dass sich diese DDR-Geschichtsmuseen klar auch in diesem lokalen Konzept sehr auf spezifische Orte in Ost, also den früheren Ostdeutschland konzentrieren. Und man merkt doch sehr stark, also ich meine, ich habe Geschichte studiert und es gibt... Also unter meinen Kommilitonen kam eigentlich niemand mit irgendeiner Kenntnis von DDR-Geschichte ins Studium und da das bei uns auch nicht angeboten wurde, hat auch keiner irgendwas darüber gelernt in seinem Studium. Gut, das ist natürlich ein Problem der Universitäten, aber ich frage mich doch auch, ob nicht die Erinnerungsorte und Museen noch mehr sich engagieren müssten, vielleicht durch Wanderausstellungen oder neuere Konzepte auch die Geschichte mal abgekoppelt vom Lokalen auch hinauszutragen in andere Teile Deutschlands. Da würde ich fragen, was Sie davon halten oder wo Sie da Möglichkeiten sehen.
Ja, vielen Dank. Und jetzt haben Sie sich noch gemeldet. Ja, bitte.
Ich heiße Pleuß, ich bin aus Wittenberg und ich würde gern an Herrn Professor Eckert und die anderen Herren hier appellieren, wenn es schon keine lokalen Geschichtshäuser in verschiedenen Städten gibt, dass doch die Häuser für Stadtgeschichte dann jeweils Ausstellungen zu lokal interessierenden Themen machen sollten. Obwohl die Kommune, der Bürgermeister oder das Land natürlich vorgeben kann, darüber dürft ihr nicht ausstellen, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Bitte schön, Stasi-Zellen, DDR-Unrechtsregime und so weiter, das dürft ihr. Und was sonst noch ist, dürft ihr nicht. Hier hatten wir in Wittenberg viele Jahre... Kleinen Moment, Herr Dr. Wolle. Wir hatten ja in Wittenberg jahrelang die Meinung, es darf nur eine Geschichte gezeigt werden aus dem 16. Jahrhundert. Lukas Kranach, Philipp Melanchthon, Martin Luther, weil ja die Lutherstadt vom Tourismus leben könne. Industrie wollte unser Herr Oberbürgermeister viele Jahre nicht. Aber inzwischen, seit vielleicht 3-4 Jahren, ist er doch eingeschwenkt und bekämpft das nicht mehr. Ich will nur sagen, ohne Wissen der Vergangenheit, zumindest auch von den letzten 300, 400 Jahren, können wir viele, viele Dinge der Gegenwart nicht verstehen. Wir gehen wie blind durch die Gegenwart. Und deswegen ist eine Beschränkung wie in Wittenberg auf. Nur das 16. Jahrhundert würde ich als schweren Fehler ansehen. Sie müssen mir da nicht zustimmen.
Doch, doch, wir stimmen dazu. Absolut.
Okay, vielen Dank. Wir nähern uns dem Abschluss dieser Diskussion und ich will deswegen den drei Diskutanten hier vorne auf dem Podium nochmal die Gelegenheit für ein letztes Statement bringen. Sie waren alle, wenn ich es recht sehe, direkt auch nochmal angesprochen. Wer fängt an? Stefan Wolle? Oder Christel Panzer fängt an. Dann noch Stefan Wolle und das Schlusswort
Warum,
hat dann Rainer Ecker.
Hat man Nostalgie nicht angekreuzt? Weil ich denke, Nostalgie ist negativ belegt. Und an sich ist Nostalgie auch nicht gerade das, was man sich als Besucher, als Museum wünscht. Denn das heißt ja verklären. Etwas verklären und etwas schöner machen, als es in Wirklichkeit war. Und meine Beobachtung ist, dass die Besucherinnen und Besucher nicht in Entzücken ausbrechen, weil das alles so toll war, sondern sie erinnern zum Beispiel, dass sie für eine Anbauwand ewig gerannt sind, um die zu kaufen und so weiter. Also sie erinnern den Alltag. Und der Alltag war schwierig und war auch nicht leicht zu bewältigen und darauf sind sie zum Teil stolz, aber sie verklären das nicht. Also das machen die wenigsten, kann ich nicht sagen, dass da Leute sagen, also das stimmt hier so nicht und so, sie haben jetzt hier irgendwas dargestellt, was nicht so toll ist oder erzählt, sondern natürlich kommt es zum Streitgespräch bei Führungen, aber nostalgisch wollen die meisten offensichtlich nicht sein, sind ja nicht alles Ostdeutsche, sondern ein Drittel, fast die Hälfte hat ja den Osten nicht erlebt, deshalb wahrscheinlich auch dieses. Was Wanderausstellungen betrifft, das würden wir schon gern in Umlauf geben, aber das ist immer eine Frage, wie kommt man an die Einrichtungen heran? Man stellt das ins Internet, was unser Museumsverband betrifft und dann, wenn Sie die Möglichkeit haben, also wir haben tolle Wanderausstellungen, zum Beispiel gerade diese Fluchtvertreibung, das ist nämlich die ostdeutsche Sicht. Vieles ist, Fluchtvertreibung ist das Gleiche, aber die Integration lief anders als in der alten Bundesrepublik und da sind interessante Gesichtspunkte, die, was wir beobachten, auch für die Besucher aus den alten Bundesländern sehr, sehr interessant sind. Haben wir zum Beispiel eine Ausstellung.
Herr von Wolle.
Also ich glaube, diese Ostalgiedebatte ist eigentlich vorbei.
Ja.
Vor 6 Jahren war das nur schon wieder, gab es eine Kommission mit Professor Sapro an der Spitze, da warst du ja auch Mitglied, und die haben vollkommen zu Recht gesagt, wir müssen in die Darstellung der SED-Diktatur den Alltag mit einbeziehen, integrieren. Das ist inzwischen eigentlich Konsens zwischen allen Beteiligten. Die eine definieren es ein bisschen anders. Es gibt einige Hardliner, die da immer noch sozusagen den bösen Geist von SED-Seilschaften vermuten. Wir denken an den gleichen Professor. Aber das ist eigentlich ist es die Debatte von gestern. Man ist sich da ziemlich einig, dass wir genauso wie es gesagt wird, aus kleinen Gegenständen heraus dann versuchen, Geschichte zu erklären, wie lange hatten auf eine Schrankwart warten müssen. Das ist das, was die Leute erzählen, was sie interessiert und was auch einen Blick wirft dann auf die Lebenswirklichkeit in einem Staat. Und das ist eine wichtige Sache, die im Mittelpunkt von Museen stehen sollte, wobei ich nicht in Abrede stellen will, dass in anderen, gerade an authentischen Orten wie Untersuchungshaftanstalten, eben ganz speziell auch eine Gedenk- und Erinnerungsstätte sein muss, wie in Bautzen zum Beispiel. Das ist auch unabdingbar, das hat auch nie jemand in Zweifel gezogen. Ich schon nun überhaupt nicht. Ja, wie das in Berlin weitergeht, ich bin sehr gespannt. Die Debatte an und für sich um diese Dinge ist ja wichtig. Und ich halte auch die Vielzahl, den Pluralismus der Ansätze für wichtig. Für mich ist das einfach ein Ausdruck von Freiheit. Und solange es nicht nur der Streit um öffentliche Gelder ist, und da beteiligen wir uns ja überhaupt nicht daran, soll man einfach, wie der große Vorsitzende Weiland gesagt hat, viele Blüten blühen lassen. Lasset 1000 Blüten blühen und dann wird man auch ein bisschen sehen, die Startbedingungen sind ja vollkommen andere. Ja, das ist vollkommen klar, was sich da durchsetzen wird. Es gab zum Beispiel Stimmen, die befürchteten, durch die Eröffnung des Tränenpalastes würde der Besucherstrom bei uns nachlassen. Es ist überhaupt nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Die Leute gucken sich entweder beides an oder wir haben in Berlin genügend Touristen und Gäste und Interessierte, dass die vorläufig jedenfalls die Häuser alle miteinander voll sind. Also wie es weitergeht, das wird man Das wird man sehen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich eigentlich darüber, dass wir die Debatte haben. Sie gerät nicht aus dem Blickfeld und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Das zeigt auch die heutige Debatte. DDR und Geschichte und Auseinandersetzung mit Diktatur und Demokratie ist nicht der Schnee von gestern, sondern brandaktuell und für uns ungeheuer wichtig. Und wie wir es im Einzelnen machen, das entscheidet sich in den öffentlichen Debatten. Dankeschön.
Anna Eckert.
Schlusswort, nicht schlecht. Ich bin vollkommen unostalgisch, diese viele kenne ich überhaupt nicht, obwohl ich ja Potsdamer bin. Wenn Menschen sich zurückerinnern an ihre Jugend und damit Positives verbinden, halte ich das für vollkommen selbstverständlich, sollte man nicht mit dem Begriff Ostalgie versuchen zu diffamieren. Die Diskussion ist weitgehend vorbei. Stefan, wir waren uns auch ganz einig gewesen, eben habe ich ein bisschen gezweifelt, als du sagtest, wie gemütlich die Atmosphäre, wie angenehm du die in Wittenberg empfindest, dachte ich schon, schwankt da jetzt etwa.
Bisschen nostalgisch bin ich auch.
Ja, ich hatte ein ungutes Gefühl auf einmal. Ja, aber
manchmal.
Jetzt hast du ja wieder, bist ja wieder zu unserem Gradlinienkurs zurückgekehrt.
Grad der Tugend.
Ostalgie, ein Glück. Ich war wirklich, habe einen Schreck bekommen. Weil ich
dachte, oh Gott, das bisschen Ostalgie ist erlaubt.
Es greift da um sich, dachte ich eben schon. Zweiter Punkt. Sabro-Kommission ist erwähnt worden, das kann man nachlesen, gibt ja ein ganz dickes Buch, wo alles dokumentiert wird. Die damalige These war gewesen, und es war keine inhaltliche, keine wissenschaftliche These, es war ein politischer Ansatz, es ging um Macht, geschichtspolitische Macht, es ging um Ressourcenverteilung. Die These war damals, linke Regierung setzt linke Historikerkommission ein, um mit der über dem Weg der Beschäftigung mit dem Alltag die SED-Diktatur weich zu spülen. Hat Hubertus Knabe in der Welt geschrieben, einen Tag bevor wir unser Votum dann auf der Bundespressekonferenz übergeben haben. Das war damals schon nicht richtig und du hast recht, diese Diskussion ist eigentlich vorbei. Ich muss sagen, dass auch die unterschiedlichsten Kontrahenten inzwischen auf mich zukommen und sagen, ja, wir wissen ja, was es damals für einen Hintergrund hat und wir sind heute ein Stück weiter und wir werden versuchen, dieses in der Kulturbrauerei, die ich natürlich nicht für überflüssig halte, nachzuweisen, dass es möglich ist, Alltag zu zeigen, Alltag in seiner Verschränkung mit diktatorischen, totalitären Herrschaftsformen in beide Richtungen. Wie wirkt es auf den Menschen und wie verändert der Mensch dann auch das System? Wanderausstellung, unsere Stiftung bietet 12 Wanderausstellungen an. Was dabei immer mehr zum Problem wird, wenn Wanderausstellungen.
Geben Sie auch die Kosten für den Verleih?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben das bisher gemacht. Das wird auch bei uns jetzt knapper und das ist natürlich ein Problem für viele, die dann eine Gebühr bezahlen müssen. Nicht, weil wir die Gebühren haben sollen, sondern für den Transport und für ähnliche Dinge. Muss man im Einzelnen darüber sprechen. Der Westen ist DDR gesehen untermusealisiert, es geht nicht recht vorwärts. Wir haben im Grunde genommen das Haus der Geschichte in Bonn. Wir haben die in Rastatt, die Gedenkstätte deutscher Freiheitsbewegung mit der Doppelpolung Revolution 48-49, Revolution 1989. Und die ungesicherte Ausstellung, Sammlung von Wilhelm Knabe in Pforzheim, viel mehr ist nicht auszumachen. Das ist ein Riesenproblem. Sehe ich im Moment keinen Grund zur Hoffnung, dass es auf absehbare Zeit hier zu einer Besserung kommen könnte.
Ich danke Christel Panzig, Stefan Wolle und Rainer Eckert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, beim Abschlusspodium der 8. Promovierendentage hier zu diskutieren. Ich danke Ihnen, euch für die Aufmerksamkeit. Möchte zum Schluss dieser Diskussion auf einen Band hinweisen, der sicherlich die Diskussion sehr, sehr gut ergänzt und weiterführt. Das ist von Katrin Hammerstein und Jan Scheunemann herausgegeben. Ist kürzlich erschienen die Musealisierung der DDR, Wege, Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung von Zeitgeschichte in Stadt- und regionalgeschichtlichen Museum. Der Band dokumentiert eine Tagung, die 2010 in Leipzig stattfand, organisiert von der Stiftung Aufarbeitung und dem Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig und enthält viele, viele interessante weitere Beiträge, auch die Diskussion der Tagung. Darauf sei abschließend verwiesen. Das Schlusswort habe nicht ich, sondern entweder Uli Mehlert, Peer Pasternak oder Henning Schulze. Uli.
Also für den Fall, dass jemand schon eingedöst ist, ganz am Ende ist er wieder wach. Jens, vielen Dank für die wunderbare Moderation dieses anregenden Gespräches. Es ist ja eine Herausforderung, einem Kreis von Teilnehmern, der jetzt 4 Tage lang intensiv in der Stiftung Leukorea gearbeitet hat, zu so einer Stunde nochmal Aufmerksamkeit abzuringen. Ich bin ja mit der Kamera rumgegangen, habe damit ja nochmal ein ganz anderes Auge auf die Gesichter der Gäste im Raum gehabt und habe also blanke Aufmerksamkeit gesehen. Dafür also Dank und Respekt an die Podiumsteilnehmer. Das war eine lebendige und interessante Debatte. Und wenn niemand uns da die Zustimmung versagt, werden wir diesen Mitschnitt auch sehr gerne zur Dokumentation auf die Website der promovierenden Tage stellen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlich Henning Schulze und Herr Pasternak danken für die Ausrichtung der 8. promovierenden Tage hier in Wittenberg. Das hat alles wieder wunderbar geklappt. Es ist eine der produktivsten Partnerschaften, die die Stiftung Aufarbeitung in den letzten Jahren etablieren konnte. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie in kleiner Zahl auch aus der Stadt hinzugestoßen sind. Ich meine, Sonntag um 11.30 Uhr ist jetzt auch nicht der charmanteste Termin für solche Debatten, umso mehr großen Respekt. Und ich, gerade wenn es um Veranstaltungen außerhalb Berlins geht, stelle ich da auch gerne eine Relation zur Einwohnerschaft her. Und Sie waren damit in einer Art und Weise vertreten, wie wir nicht immer Veranstaltungen in Berlin mit Besuchern begrüßen konnten. Also allen nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme an der heutigen Runde, den Kolleginnen und Kollegen der 8. promovierenden Tage. Dank für Ihr Engagement. Einen guten Nachhauseweg. Berichtet zu Hause über diese Veranstaltung im Kollegenkreis. Macht ordentlich Werbung, kommt vielleicht auch bei den 9. promovierenden Tagen im nächsten Jahr wieder. Die Nachbereitungen vom Tagungsbericht, Fotodokumentation etc. pp. Geht dann über die üblichen elektronischen Wege. Noch einen schönen Sonntag. Bis bald.
Am Ende will ich ja noch mal was sagen. Ein ganz großer Mangel in der ganzen Geschichtserzählung ist, dass die